Hey!
Niklas? Wie du dich einfach hier aufs Sofa legst und ich aber auch einfach keinen Ständer habe, also keinen Mikrofonständer. Und wir haben einen Schnittschnack machen.
Ja.
Das haben wir gar nicht besprochen.
Doch.
Wirklich?
Ja.
Ich dachte, wir machen einfach so eine klassische Review mit ein bisschen Raw drin.
Nee.
Jetzt sitzen wir hier wie so Deppen.
Ja.
Okay. Na gut, okay.
Also. Ist jetzt zu gemütlich?
Nee, finde ich gut. Ich saß bis gerade noch am Schreibtisch, habe gearbeitet. Oh, ich muss auch mal Feierabend machen, sehe ich gerade. Ich habe einen Arbeitslaptop noch an. Mach ich mal gerade.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Also die Tatsache, dass wir hier jetzt einfach so bequem sitzen und schwitzschnacken, steht auch in direkter Kontinuität dazu, dass wir letztens festgestellt haben, dass das inzwischen eigentlich unser Standardformat ist. Und ja. Sowas wie die klassische Preview und Review, die eigentlichen Ausreißer. Ja. Und vor dem Hintergrund, dass wir Le Baclash France...
Le Baclash France...
nicht zusammengeguckt haben, aus betrieblichen Gründen.
Betrieblich?
Betrieblich und betrüblich. Krass, du gießt dir jetzt gerade, während du das Mikrofon hältst, ein Getränk ein.
Das ist mega easy, weil ich das erste Mal eine 033 Flasche habe und ich sonst immer halbe Liter trinke.
Sie ist wirklich signifikant kleiner, ja. Wobei es schon eine recht bauchige Astra-Flasche ist.
Eine Kiezmische, ja.
Das Glas ist aber auch deutlich kleiner und schmaler als sonst.
Es ist alles heute kleiner und schmaler hier. Ja. Außer mein Schwanz. So, cheers. Lass mal anstoßen.
Das war anstößig genug.
Ja.
Also, genau, wir haben Le Baclash nicht zusammen gesehen.
Ja.
Aber dafür halt Raw.
Haben wir auch nicht zusammen gesehen.
Genau, aber wir haben es gesehen und jetzt kann man darüber reden. So.
Genau, das ist, ja, es ist heute Schwitzwoch. Genau, es ist Schwitzwoch.
Stimmt das? Tatsächlich, ja, du hast recht.
Ja, und das Gute ist, genau, wir können die Geschehnisse aus Raw noch mit reinballern.
Ja.
Ja, ich hoffe, Backlash ist noch ein bisschen aktuell für euch da draußen. Ich habe die Karte hier gerade nochmal offen.
Geil. Weißt du, wir könnten einfach, stell dir vor, irgendwo in Hamburg, gerade auf dem OMR-Festivalgelände, sitzen immer irgendwelche Dudes und labern irgendeine Scheiße, die super belanglos ist. Und wir, vor Publikum allerdings, und wir sitzen hier, labern über sehr wichtige Dinge ohne Publikum.
Das ist komisch, ne?
Das ist doch einfach eine verkehrte Welt.
Schon wieder OMR?
Ja.
Normal müsste ich hier in meiner Dachwohnung diese Flugzeuge sehen, die halt immer rumfliegen und dafür Werbung machen. Wirklich, so ein Ding für die OMR.
Echt?
Ja. Also hinten mit so, mit so Banderolen dran, weißt du?
Ja, naja.
Ja.
Ja, also so.
Ja. Ich weiß nicht, ob, ja, egal.
Ich weiß nicht, nächstes Jahr OMR-Bühne.
Ja.
Einfach Leute über wichtigere Dinge aufklären.
Aber ohne Polizeischutz dann für uns.
Du kannst auch Krav Maga.
Ja, stimmt. Ja. Kannst du den meisten Bullen mit flachlegen eigentlich, ja. Wobei Krav Maga auch von vielen PolizistInnen trainiert wird. Nein, weswegen ich das sage, wer unseren letzten Schwitzschnack gehört hat, ein bisschen mit Polizei geredet. Shoutout an alle PolizistInnen, die uns zuhören. Ich weiß von zweien,
drei,
die sich gemeldet haben.
Nee, stimmt nicht. Okay, ja, zwei.
Ja, zwei haben sich gemeldet.
Ja.
Shoutout. Shoutout Thomas, Shoutout Simon.
ja. Als Menschen.
Entschuldigung. Ja. Kontroverse Takes vielleicht in der letzten Episode da gewesen?
Nee, ich glaube nicht, oder?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Weiß auch nicht, ob das kontrovers war. Es
gab so ein paar Diskussionen noch im Nachhinein.
Ja, aber die waren alle schön.
Das
Shoutout, gut. Shoutout Mario.
Ach ja, du erzähltest, stimmt,
ja.
Mario, Shoutout.
Nee, wirklich total, also es war total gut. Ja.
Ja, gut.
Das mag ich sehr, ehrlich gesagt. Ich mag, dass das... offensichtlich wir es schaffen, während wir hier einfach irgendeine Scheiße labern, so die mal oder weniger, mal mehr, mal weniger mit der Brechstange oder mit der groben Keule irgendwo drauf ist, so Leute dann trotzdem so einfach eine total nette DM schreiben, weil sie wissen oder weil wir ihnen offensichtlich das Gefühl geben, weil wissen können sie es definitiv erstmal nicht, weil wir ihnen offensichtlich das Gefühl geben, dass wir schon auch trotzdem ganz nette und zivilisierte Menschen sind, mit denen man sich dann auch einfach gut austauschen kann. Wir hatten voll das gute Gespräch, haben uns darauf geeinigt, uns uneinig zu sein ein Stück weit.
Ja.
Aber es ist trotzdem voll schön, weil das, finde ich, für die Community spricht letztendlich, dass wir alle ein warmherziger Haufen sind, der auch Dissens verträgt.
Ja.
Und in dem man auch mal nicht den gleichen Witz gut finden kann, wenn man ihn denn einen Witz nennen will, ohne dass man dafür direkt angefeindet wird oder gecancelt oder whatever,
ja.
Sondern einfach nur, ne, sich dann nett unterhält, Perspektiven austauscht, Verständnis für beide Perspektiven hat, und dann macht man Haken dran und ist so, schön.
Ja, genau so, ne? Ob das jetzt genau irgendwie im direkten Umfeld ist mit Freunden, Familie oder so, oder ob das jetzt einfach, ja, ob das Leute sind aus der Hörerschaft und man sich zwar nicht persönlich kennt, noch nicht zum Teil, zum Teil kennt man sich natürlich auch persönlich schon. Bash in Berlin ändert alles. WWE Hamburg hat letztes Jahr schon ein bisschen was verändert. Es geht einfach um Kommunikationskultur und so, ne, und ein wohlwollendes Verhalten zueinander und so, und das ist einfach, ja, das ist wirklich schön bei uns in der Community. Kommt nicht nur bei den Q&A-Podcasts zum Tragen, sondern auch, ja, keine Ahnung, nach solchen Episoden wie der letzten und so, ne?
Ja, voll. Und es war ja auch wirklich, ne, so eine Bullshitterei nebenbei, so, weißt du?
Bullshitterei, ja.
Ne? Also, ist ja wirklich so, wenn du so auf Twitter guckst, andere Leute, die halt irgendwem, der öffentlich irgendwas sagt, schreiben, werden halt dafür einfach frittiert, so, wenn sie was anders sehen, so richtig so, hä, was laberst du für eine Scheiße mäßig?
Ja.
Nee, warum denn? So, und die Leute, die sich wirklich sehr doll von irgendwas vor den Kopf gestoßen fühlen, was irgendwie eine Substanz gehabt haben sollte, also so weltanschauungstechnisch oder so, und uns deswegen richtig kacke finden, so wegen sowas, die dürfen uns auch gerne kacke finden. Also ich, also oder mich zumindest. Du hast ja nichts getan in dem Moment. Wobei doch, du hast mich angestachelt. Ja. Aber nein, das ist halt okay. Also ich finde das wirklich okay. Ich finde, wir müssen nicht für alle sein. Aber für alle, die halt ein bisschen mit offenem Kopf und ohne Scheuklappen so dafür zu haben sind, auch mal über den eigenen Tellerrand was auszuhalten, herzlich willkommen. So.
Ja, ich würde sagen eher, dass wer wirklich ein Problem hat oder so, kommt einfach gerne auf uns zu mit irgendwelchen Sachen. Wir sagen halt manchmal diesen Podcast so Dinge, ne? Das sind ja so Themen jetzt wie dieses Polizeithema letztes Mal. Das ist natürlich, da kommt natürlich keine ausdifferenzierte Meinung jetzt von uns über die Mikrofone. Es geht ja eigentlich um was anderes und wir ballern nur so ein paar Sätze nebenbei raus, so, ne? Die so ein bisschen Ansätze zeigen, was wir dazu denken, du oder ich. Auch du und ich haben, glaube ich, andere Ansichten zu vielen Themen, gerade so politisches, gesellschaftliches und so, klar. So, ne? Aber dann, wer sich noch die Mühe machen will, you're welcome, so hau uns an, so, ne, auf irgendwas. Voll. Und dann kann man diese Dinge eben nochmal ausdifferenzieren, so, ne. Ich habe zum Beispiel nichts gegen die Polizei, ich habe was gegen ein paar strukturelle Probleme in der Polizei. Und also, ne, es gibt halt wirklich, das sind alles so Themen. Wenn man einfach nur so ein paar Halbsätze zu raushaut in einem Podcast, ist das natürlich unvollständig.
Ja, ja,
also,
genau.
Ja, aber ich bin jetzt halt bereit, immer noch mehr dazu zu erklären.
Same.
Abseits des Podcasts dann.
Same, ja. Same. Und das ist halt auch, also am Ende sind das auch vielleicht erstmal, wenn man das nur so zuspitzt, weil natürlich, ist ein Wrestling-Podcast, ne? Wir hätten das natürlich ausbreiten können und es wäre auch bestimmt eine spannende Diskussion gewesen. Ja. So, aber da biegen wir dann auch mit Absicht schnell ab von. So, nicht weil wir die Diskussion scheuen oder nicht aushalten, sondern weil Leute nicht in erster Linie deswegen zuhören.
Das ist
so,
es.
Genau, ja. Und wie gesagt, dann sind das vielleicht kleine verbale Spitzfindigkeiten, die vielleicht ein bisschen doll draufgehauen sind. So, wenn ich sage, ich habe ein Problem mit der Polizei, dann meine ich das auch genau so. Das heißt aber nicht, dass ich ein Problem mit allen Polizistinnen habe, die es gibt.
Ja.
So, ne?
Ja. Genau, du bist ja kein Typ, der einfach Dinge sinnlos pauschalisiert. Und einfach so.
In der Regel.
Ja. Außer es geht um Wrestling.
Ja, so. Herzlich willkommen.
Ja.
Es werden viele französische Stereotype bedient im Laufe dieses Podcasts. Könnte zumindest sein, dass das passiert.
Ja.
So viel zum Thema sinnlos pauschalisieren. Let's go.
Let's go. Ich meine, da ist ein Schwitzschnack, und wir nicht an dem Tisch da hinten sitzen, ist das ja wahrscheinlich dann auch eher wieder so eine Review, wo wir einfach nochmal so in Gesamtheit über Backlash gucken und jetzt nicht so chronologisch durch Matches gehen, oder?
Ja, das passt doch zum Event, finde ich.
Ja, das ist gar nicht so spezifisch an irgendwas festzumachen, ne? Irgendwie, das ist einfach so ein Gesamtding gewesen, für mich zumindest. Mhm. So ein, so ein Gesamterlebnis.
Irgendwie. Ja, schon.
Das ist ein Event, das ist eigentlich total schade, dass wir genau dieses PLE nicht zusammen gesehen haben.
Voll,
ja. So, weil das ist halt, das kam halt komplett über Atmosphäre und komplett über wirklich sinnlosen Enthusiasmus dieser französischen Fans in Lyon. Und das ist, ja, das alleine zu schauen und zu erleben am Bildschirm ist tatsächlich nicht traurig, aber irgendwie so unzureichend.
Ja, schon. Es hätte so eine schöne übersprudelnde Dynamik haben können.
Genau.
Wo wir bei verbalen Spitzfindigkeiten waren, ich möchte tatsächlich das Publikum in Lyon in Schutz nehmen und das sinnlos aus sinnlosem Enthusiasmus kurz rausnehmen. Das war sehr zielgerichteter Enthusiasmus, finde ich. Selbstbestimmter, die Show in die Hand nehmender und im Zweifelsfall kapernder Enthusiasmus, wie ich ihn richtig geil finde und wie er uns allen ein Beispiel sein sollte, wenn wir Berlin auseinandernehmen.
Ich weiß gar nicht, ob ich da mitgehe. Sinnlos meine ich daher, dass, also, es gab so Stellen in Lyon, da hatte ich das Gefühl, das Publikum feiert mehr sich selbst und ist nicht so am Fortbestand oder am Honorieren des Produkts interessiert und mehr daran, einfach wirklich da die Kameras zum Wackeln zu bringen und sich selbst halt einfach geil zu machen, so, was voll okay ist, aber ich habe da schon klügeres Wrestling, auch WWE-Publikum gesehen. Puerto Rico zum Beispiel hatte eine ähnliche Lautstärke zumindest so. Aber das war mehr on point, was das Produkt und die Charaktere angeht, finde ich. Da war Lyon ein bisschen stumpf.
Es war halt raw, ne? Also wirklich so sehr ungefiltert, einfach raus.
Ja.
Und ich glaube, auf der einen Seite, weil das vielleicht eventiger ist in Lyon im Vergleich zu Puerto Rico. Ich erkläre gleich, wie ich das meine. Und andererseits, weil ich schon unterstellen würde, dass Wrestling, WWE und auch das Produkt zu dem Zeitpunkt deutlich mehr in Puerto Rico verwoben war, ist, dahin gebaut wurde. Ich meine, die haben halt ne mit Selena Vega eine Repräsentantin hingebogen bekommen. Sie hatten mit Bad Bunny halt ihren super, super, Superstar da. Das war schon nochmal auf eine Art besonderer.
Vergiss Damian Priest nicht mal.
Definitiv,
ja.
Genau.
Ja.
Guter Ergänzung.
Und Io Sky, alte Puerto Ricanerin, wenn man dem Publikum dort glauben
aber, ne, kann. Also so, die wurden schon nochmal von sich aus auch, also von WWE aus auch noch mehr reingezogen.
Ja.
Das hatte Le Baglage, France, alles nicht. So, das war ohne irgendeinen Franzosen, es gibt auch keine gerade bei WWE, ne?
Du alte Backlasche.
War so durchgezogen.
Ja.
Und ich glaube halt schon, da geht's dann halt mehr um, also den Leuten, die da sind, um, boah, geil, wir haben so ein Event hier, lass mal alles zeigen, was geht. Egal, ob wir gerade drin sind oder nicht drin sind, so, ich kann mir super gut vorstellen, dass da ein guter Teil der Leute, die da sind, das aktuelle Produkt gar nicht verfolgen und mehr aus so einem Nostalgie-Ding da waren und so. Und dann aber trotzdem irgendwie die Bude abreißen wollten. Und das finde ich auch cool. So, ich muss das ja nicht von jedem und jeder, die Eintrittskarten kaufen, erwarten, dass die sozusagen ihren Beitrag als so, weiß ich nicht, vierte Gewalt im Produkt da leisten. Ich finde es auch voll okay, wenn die einfach nur da sind, um einfach Stimmung zu machen. Denn das hat zumindest auf mich trotzdem seinen Effekt gehabt.
Ja, Effekt auf jeden Fall. Ja, magst du recht haben. Ich bin es halt einfach gewohnt von diesem sehr mittlerweile kultivierten und cleveren US-Publikum. So. Mhm. Und das sage ich selten über US-Publikum. die halt, also ne, clever und so, nur wirklich im Bezug aufs Produkt, so die Leute, die halt bei Raw und SmackDown sitzen oder so, die haben halt wirklich fucking Ahnung davon. Die gucken auch über den Tellerrand hinaus und wissen, wer diese NXT-Leute sind, die jetzt zum Beispiel nach dem Draft hochgekommen sind und so.
Ja.
Also da ist schon mehr Saft drin. Deswegen bin ich diese Produkt-Crowds bin ich halt gewohnt und liebe sie ein bisschen. Und das fehlte mir in Frankreich so ein bisschen. Aber ja, ist nicht schlimm oder so. Es wurde halt überlagert von diesem Wahnsinn da. Und wenn man jetzt mal zum Beispiel so einen AJ Styles fragt, ne, wie das denn für ihn war und ob das denn jetzt wichtig war, ob die Leute irgendwie krass im Produkt waren oder nicht, der wird dich angucken und sagen, what? So, ne, also die haben Eddie Styles einfach in den Himmel gefeiert. So.
Zu Recht.
Mehrmals, immer wieder durchs ganze Match bei der Ankündigung beziehungsweise Vorstellung der Wrestler vor dem Match hat die Kamera so gewackelt, weil die Arena wirklich ja shaked war, so, ne, von den springenden Leuten. Irre, so, ne? Aber gleichzeitig, Edge Styles ist halt ein fucking Heel und soll eigentlich nicht so angefeuert werden, ne? Also das meine ich so mit dem nicht drin, aber Wahnsinn.
Ja, gleichzeitig finde ich aber, ist bei AJ Styles, ich weiß nicht, ob es Absicht vom WWE selbst war, ihn vorher schon so sehr auf seine Legacy hinzudrehen, weil ich glaube, wenn du international gehst mit jemandem wie AJ Styles, den man halt einfach noch nie auf französischem Boden, glaube ich, wrestlen sehen konnte, keine Ahnung, zumindest nicht in der Größe.
Mhm. In den Bizeps, ja.
Und in der körperlichen Verfassung.
Das meine ich, das meine ich, ja.
Also generell, mit diesen Adern. Dann,
Ada Juice Styles.
Ja, sorry. Ja, ja. Dann musst du erwarten, dass die Leute das allein schon hart abfeiern, so, mhm. Weil AJ Styles ist special, egal ob er gerade Heel ist oder Face, es ist völlig Latte, so, mhm. Und der wird es auch nicht mehr ewig machen, auch wenn der das bestimmt noch eine Weile machen kann. Aber vielleicht ist es wirklich das einzige Mal, dass man den in Lyon zu sehen bekommt bei so einer Gelegenheit. Sogar ja. Sehr wahrscheinlich, wenn man ja. ehrlich ist. Und ich find's dann irgendwie für, so als Wrestling-Fan, finde ich's schon auch geil, dann einfach zu sagen, Mann, fuck, was gerade deine Rolle ist. Du spielst eine Rolle. Mir ist wichtiger zu honorieren, was ich mit dir verbinde, was so dein Lifetime-Achievement, deine Legacy ist, unnötige Anglizismen schmeißen. Weißt du, so das in dem Moment in den Vordergrund zu stellen und es mal kurz vor der Tür zu lassen, was gerade deine Rolle im Produkt ist. Und ich finde, den Bogen zu kriegen, da hat WWE eigentlich ganz gut hingebaut mit dem, was AJ Styles und Cody halt vorher so ausgetauscht haben, wo auch Cody eben viel über die Legacy von AJ Styles gesprochen hat und über seine Bedeutung, im Prinzip die Tür dafür aufgemacht, dass, wenn die Leute nicht als Heel auf ihn reagieren, es trotzdem passt zu dem, worüber sie geredet haben. Denn AJs Haltung selbst dazu blieb unverändert. Der hat gesagt, Cody, du Pisser, versuch nicht, dich mit mir gemein zu machen, Georgia Boy hin oder her, Grind hin oder her, ich hatte einen ganz anderen Weg als du, ja. Halt einfach dein Maul, so, deute nicht an, ich sei alt, übrigens, ja. Das nur so mal nebenbei gesprochen, ja. Du Pisser, mit deinem silbernen Löffel im Arsch, und wenn die Leute ihn feiern, dann hat er das halt hingenommen, und nur dann cocky beantwortet, und wenn dann nur cocky, wenn er das Gefühl hatte, er hat gerade eben was dafür gemacht. Mhm. So, ne? So, damn right I am, hat er so einmal in die Kamera gesagt. Ich finde, AJ hat das schon sehr perfekt gemacht. Und ich finde, das wurde im Produkt wirklich gut mit eingefangen. Mhm. Dieses Chaos. Was auch eine Leistung ist.
Ja. Ja, bin ich bei dir. Das, es wurde ja auch weitergetragen, nicht nur im Aufbau für dieses Match, sondern auch im Match selbst. Hat Michael Cole hat gesagt am Anfang, dass zwei ehemalige Bullet Club Leader aufeinandertreffen, so, ne, ist auch nicht selbstverständlich.
Das hat er einfach gesagt.
Ja, ja, das hat er einfach mal so gesagt. Ja. Das ist schon krass, so, ne. Er hat sogar noch irgendwie andere Leute noch erwähnt, so da. Also, das ist schon krass, so, dass sie OGs sind und so. Nicht OGs, das war irgendwas zu Finn Balor mal irgendwann. So, dass Finn Balor Bullet Club Gründer quasi ist und so. Also das, ja, da wird schon viel gemacht. Und das, was du sagst, das spielt ja auch alles damit rein, so wie ich es auch wahrgenommen habe, dass dieses PLE in Lyon auch eigentlich mehr so ein Hausshow-Charakter hatte, nur halt in einem ziemlich fetten Gewand so. Ne? Mhm. Also einfach eine Premium Live Hausshow im Prinzip. So war das für mich. So, ne?
Premium Live Event. Die Hausshows sind der Löwenanteil aller Live-Events, wenn man ehrlich ist. Also witzigerweise ist der Begriff PLE schon irreführend, also ne, als so das, was als Fortsetzung von dem, was früher mal Pay-Per-View war, weil Pay-Per-View ist literally genau das, was den Unterschied dieser Show zu allen anderen gemacht hat. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt weniger, also war es für dich dann nur ein LI ohne P? Oder ist das P eingeklammert oder wie würdest du das?
Also eigentlich müsste man das P wegnehmen, so genau, weil es war für mich nicht Premium dann im Endeffekt. Premium ist halt irgendwie ein Royal Rumble oder so, was auch als PLE gilt. Aber das hier ist halt zwar im PLE-Kalender so drin, Aber auch so, was den Aufbau betrifft und so, das war einfach nicht dieses, und auch wie sich die Leute verhalten haben, so, dass man einfach ein bisschen freier auch sein kann und so, nicht so strikt vielleicht den eigenen Vorgaben, was so Character Work und so angeht, folgt, war das schon irgendwie eher so eine schnell gemachte, geile Hausshow, finde ich.
Meinst du das negativ, positiv oder wertfrei?
Oh, wenn ich mich entscheiden muss, dann würde ich sagen eher negativ, weil man hätte Backlash France auch einfach noch ein bisschen fetter und mit mehr Engagement booken können. Man hätte noch mehr, ich meine, wir haben eine Preview dazu gemacht, ne? Und wir haben in unserer Preview noch gesagt, dass viele Sachen einfach mit der heißen Nadel gestrickt sind, relativ schnell gemacht sind. Das ist alles nicht katastrophal oder so, das hat schon, da kann man schon irgendwo was reininterpretieren, so warum jetzt das Match so stattfindet. Aber es ist schon auch eine fixe Sache, so, dass da jetzt einfach Kevin Owens und Randy Orton gegen Sikoa und Tonga so antreten, so. Keine Ahnung. Man hätte mehr machen können und so. Und ich will eigentlich immer, dass meine großen Events so, dass die schon maximal geil gemacht sind.
Ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass es von diesen großen Events in Zukunft wieder eher 4 und 6 oder so gibt als alle. Ich sag dir, also ganz ehrlich, ich für meinen Teil erwarte das auf jeden Fall von meinen Survivor Series, meinen Rumbles, meinen Manias, meinen SummerSlams. Bei Money in the Bank, den Gimmick-Pay-Per-Views, ne? Oder auch Elimination Chamber, sowas, da erwarte ich das nicht mal mehr so richtig. Für das Match selber ja, also ne, das Gimmick-Match, das Headline-Match, aber für den Rest der Card gar nicht so sehr. Ich, für meinen Teil, ich finde dieses diesen Talk vom Premium-House-Show-Dingsy, der gerade so auch umgeht, ich finde den ein bisschen abschätzig, ehrlich gesagt, gegenüber dem, was es dann halt war. Also ich für meinen Teil fand das jetzt von der Karte nicht viel schlechter oder uninspirierter oder schneller zusammengetackert als viele andere B-Pay-Per-Views. So. Und das nehme ich ehrlicherweise mit so einer Stimmung und auf internationalem Boden und so einem bisschen befreiteren Ding, nehme ich das lieber als halt so ein Oldschool-Backlash, was halt einfach das Event nach WrestleMania ist, ne? Wo in der Regel einfach nichts passiert, außer einer Bestätigung von WrestleMania, wenn du so willst.
Da waren auch Rematches immer einfach, ne?
Genau. Die
gab's hier gar nicht.
Das nehme ich jeden Tag lieber als halt so ein, weißt du, so ein gefühltes B-Pay-Per-View. Es fühlte sich wenigstens durch das, was dann draus gemacht wurde, und dazu trägt das Publikum wieder einen Teil bei, besonderer an, als wenn ich halt ein normales B-Pay-Per-View gehabt hätte. Und von denen gibt's leider immer noch welche, im Zweifelsfall. Und wir hatten immerhin einen Titelwechsel. Wir hatten Codys erste Verteidigung. So, ne, da waren schon ein paar Sachen bei.
Und ich sag dir halt, ich will eigentlich gar keine B-Pay-Per-Views. Also, wirklich. Ja, also ich denke mir halt so, wenn du halt besondere Events irgendwie formulierst, dann will ich weder B-Pay-Per-View, an das ich mich gewöhnen muss, noch will ich irgendwie, dass das Publikum sowas wie Backlash einfach rettet. Weil stell dir mal vor, du hast gerade gesagt, Publikum hatte seinen Teil. Das Publikum hatte nicht nur einen Teil hier, das Publikum hatte so Show geschmissen, finde ich. So, weil wenn die jetzt einfach ruhig oder einigermaßen normal oder hin und wieder mal langweilig gewesen wären, dann wäre das Event auch für mich so richtig müde gewesen. So, ich hatte dann irgendwie im Endeffekt, hatte ich geguckt, so dass ja, ich habe auf sensationelle Dinge aus der Crowd gewartet, so, und weniger auf sensationelle Dinge, die jetzt irgendwie bei den Matches passieren. Ja. Und das ist mir tatsächlich eigentlich zu wenig, wenn ich so drüber nachdenke. Also da will ich mich gar nicht dran gewöhnen.
Ja, nein, verstehe ich. So. Verstehe ich. Warst du so gelangweilt?
Nee, überhaupt nicht. Ich war ja von der Crowd begeistert.
ja, aber ich meine von dem, was oder von dem, nein, was im Ring passiert ist.
Nein, von den Matches. Die Matches an sich, die waren alle cool. Ja. Sag ich dir ganz ehrlich. Also gerade Opener und Main Event, die das hier eingerahmt haben, diese ja nur 5 Matches, waren richtig geil. Also allein der Opener mit Bloodline gegen Orton und Owens, ey. Also da musste das Publikum gar nicht viel machen, so. Da haben die 4 Hauptcharaktere hier so viel gemacht. Ich wusste überhaupt nicht, was da los ist. Was ist denn, wie drehen die denn einmal auf einmal durch?
Chaos. Herrliches Chaos.
Alter, ja. Tama Tonga, ey.
Ja, Mann.
Also wenn du irgendwie so ein Initiationsritus brauchst oder so für dein Wrestling-Dasein, so, ne? Du kommst in eine neue Promotion und du lässt dich von Kevin Owens einfach mit so einem, was ist das, ein Falcon Arrow im Prinzip, ich keine Ahnung, lässt dich da vom Turnbuckle durch 19 Stühle ballern, ne?
Ja.
Boah. Ja. Was hat der Mann geschluckt? Also der ist jetzt offiziell dabei und hat sich den Respekt vom Locker Room jetzt einfach so erarbeitet in diesem Match.
Ja. Ja. Definitiv. Und ja. Das ist halt das, was ich meine. Ich finde auch nicht, dass da im Ring und was Aufbau angeht, dass das so viel schlechter ist oder überhaupt schlechter ist als viele andere Shows, als viele andere. Also ich weiß, wo du herkommst, ne? So ein Pay-Per-View soll etwas, da sollen Dinge gipfeln und so. Mhm. Wir haben auch schon in der Vergangenheit häufiger festgestellt, dass wir schon eher an dem Punkt sind, wo bis auf halt die WrestleManias, die Royal Rumbles und die Survivor Series und die SummerSlams alle anderen halt so Etappen sind, wo Teile, ne, da wird so ein Meilenstein erreicht und dann geht's weiter zum nächsten, wo so Dinge gedreht werden. Und ich finde, das hatte dieses Event. Hm. Dieser Initiationsritus und halt auch die Ergänzung von Bloodline, im Prinzip die tongische Übernahme dessen, was mal samoanisch war.
Na gut, ausgeglichen, ne? Sikoa und Heyman. Heyman ist jetzt auch Samoaner.
Heyman natürlich, einfach als Vollblut-Samoaner, du hast recht. Ja. Der absolut fest im Sattel sitzt bei Bloodline und überhaupt nicht unbequem. das war ja wichtig. So, die erste Verteidigung von Cody gegen ausgerechnet AJ mit all dem, was da historisch drin hängt, das war ja wichtig. Hm. Der Titel für Grünschnabel Jade Cargill, das war ja wichtig. So, Baileys erste Titelverteidigung, das ist auch wichtig nach Mania und nach dieser Phase, die sie hatte. Und auch Damian Priest gegen Jey Uso ist auch nicht unwichtig. Ich finde es schon ziemlich in Ordnung. Und wie gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil das Publikum, also als wäre es so, weil die Leute halt so krass waren im Vergleich zu vielen anderen Shows und so überdreht haben, das würde ich mitgehen. Sie haben auf jeden Fall übertrieben. So.
Ja.
Ja. Das so ein bisschen der Show zum anzulasten und zu sagen, ja, das ist halt dann so eine Premium-House-Show. Naja, es war halt schon auch einfach so ein Pay-Per-View, wie ich sie oft von WWE bekomme, nur mit einem geileren Publikum. Geiler, okay, ist jetzt wieder Geschmackssache, wie man das überdrehen halt findet, aber wie gesagt, ich sehe die Kritikpunkte an dem Event nicht so richtig im Vergleich zu anderen. Mhm.
Ja, ich kann es, glaube ich, ein bisschen mehr verstehen, so diese Art, was du jetzt nicht so magst, irgendwie. Mhm.
Oh, übrigens, und Tiffany Strattons, ich möchte fast sagen, Breakthrough-Match war auch nicht unwichtig.
Ja, stimmt.
Ja. Entschuldigung.
Nein, das hat auch wirklich alles Spaß gemacht. Die Matches waren alle so, keine Ahnung, Viertelstunde ein bisschen länger, Main Event dann ewig. So, und die waren auch alle geil, so, ja. Es ist ja auch schön, wenn man was anderes bekommt, ne? Darf man auch nicht vergessen. So, ne? Generell, dass dieser Wanderzirkus jetzt auch einfach europäische Länder immer wieder besucht, so. Das macht ja wirklich was. Das ist ja geil, weil du hast halt dann auch doch immer eine andere Show, ne?
Ja.
Ob das dann eine bessere Hausshow ist oder ein richtig krass gebooktes, im Vorfeld gebooktes Event, so mit heftigem Outcome oder sowas, ist ja dann auch egal. Du siehst auf jeden Fall immer was Neues, so. Voll. Auch Berlin wird wieder ganz anders sein, so, ne? Wir können auch heute mal ein bisschen darüber reden, was wir so erwarten für Bash in Berlin, vielleicht schon mal so publikumsmäßig, ne? Auch, weil viele haben so gesagt, das habe ich oft gelesen in den sozialen Medien, dass Lyon jetzt so eine Art Messlatte gelegt hat. Hm. Müssen wir mal drüber reden, weil, also ich glaube, es wird immer anders in den ganzen europäischen Ländern, wo die so sein werden und sind. Ich glaube, es ist einfach wirklich immer sehr anders. Ich weiß gar nicht, ob man das immer so vergleichen kann oder Messlatten legen kann.
Ich finde es auch unfair, das zu tun, weil am Ende gibt's da halt unterschiedliche Kulturen. So,
ja, also ne, wenn ist halt Europa, ne?
Ja, ja. Und wenn du vor allem, Wanderzirkus übrigens, ich liebe das, so der perfekte Begriff dafür. Du hast so recht.
Sie machen halt nichts anderes, sie wandern rum.
Ja. Es ist absolut richtig. Es ist halt der teuerste Wanderzirkus der Welt.
Ja. Stimmt.
Wenn du das nach Japan tragen würdest, du würdest ein völlig anderes Ergebnis bekommen. Ja. Jetzt mal, ne, um über kulturelle Unterschiede zu sprechen. Und ey Mann, wir hatten halt einfach ein französisches Publikum in Takeover-Laune. Und mit Takeover meine ich halt wirklich, die hatten Bock, die Show zu übernehmen und zu schmeißen. Die haben ja teilweise auch einfach Sachen wild dekontextualisiert. Ne? Ich glaube halt nicht, dass Leute, wenn es Also ich kann mir vorstellen, dass sie bei Backlash darauf gefasst waren, dass es diese AJ Styles Ausbrüche wiedergeben wird, aber darauf wären sie so nicht gefasst gewesen, hätte es davor die Smackdown nicht gegeben. Mhm. Weil niemand in Stamford bei WWE sitzt und sich denkt, ja, es gibt diesen 1997er Party-Hit Il est vraiment phénoménal, so, der halt seit der AM 98, glaube ich, oder sowas, halt immer wieder skandiert wird, mal ironisch, mal unironisch, der halt einfach so ein Party-Klassiker ist, so. Ja. Den die Leute halt zufälligerweise auf AJ Styles münzen können, weil er halt The Phenomenal One als Namen vor sich herträgt. So. Ja. Das wird da niemand auf dem Zettel gehabt haben. Also wirklich, ne? Ich traue denen eine Menge zu, aber irgendwo hört es auch auf. Ja. Aber dass das passiert, ist schon auch wieder geil dann. Oder das, keine Ahnung, ne? Bei den Street Profits. jetzt bei, wo waren das? Bei SmackDown war das, glaube ich, noch. Die Leute einfach Allez les Bleus chanten. Womit sie sonst die französische Nationalmannschaft anfeuern, einfach nur, weil die Street Profits fucking blau anhatten und die Faces waren so. Das ist, also weißt du, das ist schon geil. Die haben einfach Bock, die machen so ihr Ding. Und das ist ja wieder das Geile an House-Shows und auch an der Kunstform Wrestling, wenn du halt aus deinem Konzept kurz geworfen wirst und darauf reagieren musst, im Rahmen deines Characters. AJ Styles hat das super gemacht.
Blieb komplett K-Fab, nicht eine Miene verzogen.
Jade Cargill, als so Sachen weird liefen, eher schwierig.
Ja.
So, und genau das ist halt der Punkt. Auch das gehört halt einfach dazu, dass es eine Live-Show ist. Und ey, auch das zeigt halt, welcher Charakter gut gebaut ist und welche PerformerInnen in ihrer Rolle drin sind und welche nicht. So, why not?
Ja, stimmt. Ja. Ja, viel Respekt für die K-Fape-Leistung von AJ Styles hier.
Ja.
Ohne Scheiß, wirklich.
Und fürs Match.
Ist nicht einmal rausgefallen. Ja, das Match war geil. Also eine halbe Stunde wirklich Cody gegen Adolf Justin Styles. So. Das war schon feines Wrestling.
Ja.
So, ne? Also ohne Scheiß. Auch so, Alter, Burning Hammer.
Ja.
Oh Mann, ey.
Ja. Das ist kein Alltag.
Die haben schon gut ausgepackt da und ja, also getragen wirklich von diesem Gesang und so. Irre, ja. In Deutschland ist es dann eher so, keine Ahnung, auf den Events, wo ich bis jetzt war, da wird eigentlich meistens 90% der Zeit auf die Fresse gesungen und dann ist das Bier irgendwann alle und dann wird Neues geholt und dann geht's wieder los. So. Ja. Ne, also, muss mal gucken, was die Deutschen hier so rausballern.
Ja, und vor allem, ob das dann so viel wegzitiert, wie heißt es, nicht zitiert, wegzensiert, das ist das Wort mit Z, wegzensiert wird, keine Ahnung. Wobei Fresse geht eigentlich, ne?
Kannst du Fresse sagen, klar.
Genau, kannst Fresse sagen. Wir testen das kurz. Kann ich unzensiert Fresse sagen? Auf die Fresse? Ja, es geht.
Wir sagen ja sonst nichts Schlimmes hier.
Ja, und Dings. Also ich persönlich, ich bin so, Shoutout an das Publikum in Lyon. Ich fand das super unterhaltsam. Ich fand auch diese ganzen Reminiszenzen halt geil. Also ne, diese dekontextualisierten Sachen. Ich fand super witzig, wie sie jeden Two-Count halt so überhonoriert haben, so mit Simplement deux. und ich habe dann noch so, es gibt ja so ganz viele Reddit-Threads auch, so die super viel Traffic haben und so, die Chants jetzt dekodieren wollen, ne, und wissen wollten, was die da so gechantet haben. So. Und das ist total geil und voll süß. So dieses Simplement deux ist halt so ein Signature-Ding, also gar nicht so bewusst, sondern das hat sich so verselbstständigt, der beiden Kommentatoren aus Frankreich, so, die haben das halt so quasi, oder Leute verbinden das so krass mit denen und die beiden machen das seit 25 Jahren. Das sind halt wirklich so die französischen Stimmen des Wrestlings.
Okay,
und das Publikum in Lyon ist halt einfach, also hat das so ein bisschen so als Shoutout an die halt jedes Mal zu einem Chant erhoben. So, es hat so einer erklärt aus dem Publikum, wie das Ganze so gekommen ist und was die Dynamik war.
Ja.
Also da stecken schon auch ein paar wirklich süße Ideen hinter, warum die das halt machen. Der sagte auch so, es war so ein Eventbericht vom halt jemandem aus Frankreich, so, der war halt auch so, ey, manche Sachen waren auch einfach random, so, haben wir uns einfach reingesteigert, so, und andere Sachen hatten halt einfach, ne, einen Kontext, so, und haben eine Bedeutung für uns, so, und die waren uns halt wichtig, so. Auch diese AJ Styles Nummer zum Beispiel meinte er halt so, ey, das war für uns halt einfach krass, den zu sehen, wir haben einfach übertrieben dann, fuck it.
Ja, und das so. Passt ja auch, also, ne, er ist ja so phenomenal, so, ja.
Das finde ich schon geil, so, weißt du, wie das Publikum halt einfach auch ein Zeichen setzen wollte, weil das wollten sie definitiv. Die wollten was damit machen, dass sie da sind. Und das ist mir immer noch lieber als halt so ein ja, okay, cool Publikum, das wir bei WWE wirklich jahrelang in der Vince McMahon-Era gesehen haben. Mhm. Das außer, wenn sie was kacke fanden, weitgehend die Schnauze gehalten hat.
Ja. In Berlin dann Mami Lauda. Mami Lauda. Mami
Lauda. Ich habe wirklich überlegt, was das Pendant für dieses Il est vraiment phänomenal sein könnte. Ich weiß es nicht.
Ein Bett im Cody-Feld? Ein bisschen Ballermann?
Ich weiß es wirklich noch nicht. König von Deutschland vielleicht, wenn Gunther King of the Ring wird?
Ja, gut, da müssen wir ja noch einbürgern, ne?
Ja, ist egal. Das ist egal.
Österreich, Deutschland, Hauptsache Italien.
Genau, das ist egal. Der hat so viel gerasselt auf deutschem Boden, das ist völlig egal.
Also ich hab viele Songideen für Rhea Ripley, wenn sie wieder da ist, irgendwie so.
Ich bin gespannt auf alle davon.
Ja. Mami, Stein und Eisen bricht. Da müssen wir nochmal bis August auf jeden Fall nochmal was vorbereiten. So. Ja.
Sehr gut, ich freue mich drauf.
Wenn wir nur 10 Leute oder so aus der Schwitzbubble kriegen, irgendwie, die dann diese Lieder anstimmen,
ja,
dann haben wir das.
Das reicht.
Ja.
Vor allem, wenn das dezentral organisiert ist, in verschiedenen Punkten der Crowd verteilt, dann reicht das.
Ja, ja. Finde ich auch.
Mit genug Überzeugung. Okay, Takeover kommt.
Ja.
Jo.
Achso, aber du hast eben schon gesagt, ne, bevor das jetzt einfach vergessen wird, Guerrillas of Destiny sind jetzt vollständig bei WWE. Tangaloa, der Bruder von Tama Tonga, beides Söhne von Haku.
Halbbruder.
Halbbruder nur?
Ja.
Tja, dann.
Haku hat 2 leibliche Kinder und 2 Adoptierte. Und eins der Adoptierten ist...
Haku.
Eins der Adoptierten ist Tama Tonga und das andere ist Hikuleo.
Ah, Hikuleo, ja, der ist ein ziemlich großer Big Man bei New Japan. Ich weiß nicht, ob der noch da ist, aber der war immer
ein
bisschen talentlos, aber sah geil aus.
Ja, genau, richtig, exakt so. Genau, und Tangalau ist Tangaloa, so, ist, wenn ich das richtig erinnere, sein leiblicher Sohn.
Haku, der Ficker.
Ja.
Ja.
Also geht. Also er hat 2 leibliche Kinder von 4 Kindern. Der Ficker ist technically nicht zwingend daraus abzuleiten. Egal.
Du hast gerade gesagt, 2 leibliche Kinder von 4 Kindern.
Ja. Ach so. Ja,
das ist wieder problematisch.
Ich verstehe, worüber du stolperst an der Stelle und ich möchte damit nicht zitiert werden. 2 leibliche Kinder von derselben Frau, mit der er auch die beiden Adoptivsöhne adoptiert hat, die übrigens seine Neffen sind jeweils. Also es ist schon so ein Familiendings, dass er die aufgenommen hat.
Ach, Inselstaaten.
Ja. Ja. Genau, aber so, also trotzdem wichtig. Also, ne, Tangaloa und Dings.
Tama!
Genau. Beide gleich alt und halt einfach ein fucking dekoriertes Tag-Team. Einfach 6-fache, glaube ich. IWGP.
Wie du immer glaube ich und wenn ich mich recht erinnere, sagst, du hast einfach recherchiert und weißt es.
Aber ich weiß es nicht mehr, ob ich mir das richtig gemerkt habe. Ich habe ja nur quer gelesen. Was soll
aber
ich denn
Zahlen
sagen?
Zahlen kannst du eigentlich, Namen hast du manchmal Probleme.
Ja, ist richtig.
So, da ergänzen wir uns sehr gut andersrum.
Also ich meine 6. Ja. Ich meine 6. So. Muss aber nicht stimmen.
Ja, und wenn es 18 ist, ja auch egal, aber es sind schon einfach Motherfucker, die viel gemacht haben, viel Erfahrung haben.
Ja.
Bullet Club, Pisser und so, also. Schon geiler Shit, dass man die jetzt da hat. So, sind jetzt nicht so die bekanntesten Gesichter irgendwie im US-Wrestling. So. Also ist jetzt nicht, sind jetzt keine Stars, die da einfach so auftreten und alle sagen, wow, krass. So, aber ich glaube, WWE hat die Fähigkeiten und den Bock, gerade wenn man sie mit Paul Heyman zusammensteckt, die Jungs jetzt halt irgendwie richtig groß da reinzuführen. So,
ja.
Dass die wrestlen können. Das wissen wir, so, dass die müssen jetzt nicht erst irgendwelche großen Dinge durchlaufen oder sowas. Hat man jetzt auch schon gesehen, wie Tama Tonga sich reingeworfen hat und so. Das ist schon solide Handwerkskunst so. Und ich bin gespannt, was die da machen. Es geht weiter diesen Weg, dass die halt echt brutal durchficken, so, ne? Diese polynesische Mafia. Die geht steil. Paul Heyman hat weiterhin Angst. Und die haben jetzt hier bei Backlash Kevin Owens und Randy Orton besiegt. Und das sind 2 Namen, die man nicht einfach so besiegt.
Ja.
Ja.
Also, die halt auch schon genug zusammengewirkt haben, dass sie ein gemeinsames T-Shirt haben. Das ist nicht ganz ohne. Ja. Nee, aber also jetzt im Ernst, das ist schon, das ist, weiß ich nicht, das geht so langsam in die Richtung von diesem Solo-Sikoa-Run, den wir seit seinem Debüt eigentlich so ein bisschen uns irgendwann mal gewünscht haben, wenn Roman Reigns halt weg ist. Mhm. Ganz anders, als ich mir ihn vorgestellt habe, so.
Ja.
Aber total spannend und voll geil eigentlich, dass dadurch, dass es jetzt halt ausgerechnet das jahrelang gemeinsam erprobte und erfolgreiche Tag-Team der beiden Halbbrüder ist, mit Solo Sikoa bekommt es ja noch mehr die Gestalt von Bloodline der zweiten Generation, weil wir hatten ja vorher Roman Reigns mit den Usos. Mhm. Und wir haben jetzt Solo Sikoa mit den Gorillas of Destiny.
Ja. So,
das ist schon...
Stimmt.
Stimmt. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Vor allem, weil Solo Sikoa einfach gute 15 Jahre jünger ist als die anderen beiden.
Ja, der ist fucking jung, auf jeden Fall. Ja.
Ja. Die beiden anderen sind Anfang 40.
Ist geil, ne?
So, sehen aber nicht so aus.
Überhaupt nicht, ey.
Vor allem Tama Tonga nicht, seit er seinen Bart gefärbt hat.
Ja.
ich finde das schon geil. Ich finde das schon wirklich geil. Und das ist natürlich dann auch umso mehr gemacht für, jetzt nach vorne blickend, Roman Reigns und die Usos reunited versus die neue Generation Bloodline.
Das kannst du bei Mania ziehen.
Yes.
Wirklich. Also das kannst du bei Mania ziehen, wenn du Roman Reigns und die Usos zusammen als Faces hast.
Ja.
Alter, das ist Mania 2025 ready. So.
Ja.
Geil.
Heftig. Wirklich heftig.
Heftig.
Und richtig Bock auf das Geficke, was dann jetzt noch uns droht mit der Bloodline 2.
Ja, ich hätte keinen Bock, jetzt ein Face bei SmackDown zu sein.
Ohne Scheiß. Gar nicht. Gar nicht.
Oder Nick Aldis halt.
Ja.
Ja.
Jey Uso, den sie kurz getroffen haben, dann Backstage vor seinem Match, ist, glaube ich, ganz froh, dass er bei Raw ist.
Voll. Ja. Damian Priest ist auch froh, dass er bei Raw ist.
Yes.
Hat Jey Uso besiegt in einer knappen Viertelstunde.
Ja.
So, ne? Ein bisschen Hilfe von Funko Pop, JD McDonough. Komm, Michael Cole hat es bei dieser Raw einfach gesagt. So.
Ja. Michael, langjähriger, treuer Schwitzkastenhörer.
Ja. Ja.
Und jetzt weiß er auch, dass Cody Rhodes und AJ Styles ehemalige Bullet Club-Leader sind.
Ja, das ist schlimm. Das haben wir mal irgendwann erwähnt wahrscheinlich. Und dann,
Wüsste nicht, wo er das sonst wissen soll.
Keine Ahnung. Ja. Ja, was sagst du zu Priest gegen Uso?
Priest gegen Uso war Priest gegen Uso, ehrlich gesagt. Mhm. Ich mochte das aber gern, tatsächlich. Ich hatte, ich mag halt Jey Uso im Crowd-Control-Modus.
Alter, so. Die Entrance von Uso jetzt im Backlash. Irre, im Backlash drin.
Also, ne, das hat schon hier in Hamburg bei der Hausshow sau Spaß gemacht.
Ja.
Und das war da auch wieder total elektrisierend. Ich finde, der macht es halt richtig gut. Dieser Yeet-Taunt, dieser kurze, abrupte von jeder Seite einmal und so, das war schon geil. Und ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob er sich jetzt für das Match so ein paar Sachen zurechtgelegt hat oder ob die ein bisschen spontan entstanden sind. Das ist mir auch egal, ich will das gar nicht wissen. So, ich habe einfach das Gefühl und ich genieße es, dieses Gefühl zu haben, dass das in ihm nochmal was anderes lospeitscht. So, während wir bei Mania halt irgendwie nicht das Gefühl hatten, obwohl es halt das große Match gegen seinen Bruder war, fand ich Jey Uso hier sehr viel unterhaltsamer und irgendwie, wie gesagt, auch aufgepeitschter, energiegeladener, so dieser, nach dieser Superkick-Serie, dann noch dieser Jumping-Superkick, so Kung-Fu-mäßig in die Ecke. Das war schon geiler Shit. Das hat schon Bock gemacht. Aber ansonsten, solider Sieg für Priest, völlig richtiges Ergebnis mit einem interessanten Aftermatch.
Ja, wer da nicht mitgerissen wird als Wrestler, der ist halt tot, so, ne? Also, ich glaube, Jey Uso ist ein sehr begeisterungsfähiger Typ, so, und natürlich legst du da nochmal 20% mehr rein in alles, so, ne, wenn du diese Crowd hast, so, die dann auch schön mit ihren Smartphone-Lichtern und so diese Entrance begleitet haben, ne, was auch ein schöner Effekt war. Mega. Also, ja, schönes Event für Jey Uso einfach. Also, ne, ich glaube, AJ Styles und Jey Uso haben mir am meisten mitgenommen, so von der Crowd. So, das war schon besonders.
Und Tiffy.
Tiffy, oh Gott, Tiffy, ja. Ja, Breakout-Match, meinst du? Sie hat ja schon ein bisschen was gewrestelt, so, aber ja, das war schon ein geiles Showing. So, die ist einfach so ready.
Ja. Die ist so ready und ich finde es auch, also so wie es jetzt gemacht wurde, damit, dass am Ende Bailey sehr unspektakulär gewinnt. Während Tiffy die eigentlichen Top-Spots hatte in dem Match. Und zwar gegen Naomi, während Tiffy draußen außer Gefecht gesetzt ist. Das ist schon mal nochmal so ein Unterstreichen dessen, was man mit Tiffany Stratton vorhat und was ihr Status in der Company gerade ist. Das ist schon stark.
Ja, man pinnt sie nicht. Man pinnt sie nicht, so, ne?
Ja.
Voll. Ja, genau, aber ein bisschen Safety-Sieg, so, ne? Einfach Naomi ein bisschen schützen, indem man sie halt nur einrollen lässt, so. Ja.
Ey, Tiffany hat aus dem Belly-to-Belly ausgekickt.
Ja, das ist ja schon, ja, das finde ich nicht so besonders. Das ist einfach nur ein Signature-Move.
Ja.
Das ist nicht mehr ihr Finisher.
Schon.
Also, aus Signature-Moves kickt man immer aus. Come on.
So. Es gibt diese Ausnahmen. Es gibt die Ausnahmen. Aber die ja, du hast
nur
recht.
Bei Gunther, der einfach jetzt bei Raw wieder mit einer, mit einem Half-Boston Crab gewonnen hat. Also, der gewinnt einfach mit irgendwas.
Aber, so. Aber das ist, ich liebe das als Tendenz bei Gunther. Ich hoffe, dass sie jetzt gerade wieder auf dem Rückweg zu, Vintage-Gunther sind. Aber können wir gleich nochmal drüber reden, wenn wir vielleicht ein bisschen über Raw quatschen.
Ja. Oh ja, das müssen wir unbedingt. Hier ist noch was passiert, nämlich ein Titelwechsel. Die Women's Tag Team Titles.
Yes.
Ging von den Kabuki Warriors rüber zu den Superheldinnen.
Ja.
Ich würde sagen, man nennt sie einfach die Superheldinnen, auch deutsch.
Können wir machen, die Superheldinnen.
Ja.
Ja, können wir machen.
Also Jade Cargill hat jetzt einfach mal mit nach irgendwie, keine Ahnung, anderthalb TV-Auftritten einen Titel.
TV-Auftritte hatte sie mehr, aber Matches nicht.
Das ist echt krass. Also.
Und vor allem Matches, die Bezeichnung Match verdienen, noch weniger.
Aha.
Ja. Ja. Ja, ich fand das Beste an dem Match Askas Facepaint.
Askas Facepaint, super. Ja, müssen wir hervorheben.
Ja.
Ist geil. Ja, nee, ich fand das Beste war der App-Battle zwischen Belair und Cargill.
Okay, warte kurz. Give credit where credit is due. Kairi Sane und Jade Cargill und der komplette Setup zu dem Jaded, das war insane.
Oh, in Kairi Sane.
Ja.
Ja.
Das war schon krass. Also, viele Zwischenschritte willst du noch vor diesem Move machen, so aneinanderhängend. Also, ne, Kairi Sane springt halt vom Top Rope in Richtung Jade Cargill. Sie fängt sie auf. So, dann denkt sich Kairi Sane, ja gut, dann mach jetzt ja ein Dings hier, so ein Runner und dann kipp ich dich über. So. Und Jade Cargill hieft sie aber wieder hoch. Hättest du dir sparen können, hast du aber trotzdem gemacht.
Ja.
So, ne?
Ja.
So, und dann dreht sie um ihren Kopf rum, wirft sie einmal über ihren Kopf rüber, fängt sie auf in dieser Jaded-Haltung, klemmt noch die Arme ein und macht dann erst den Jaded. Das war so geil unnötig kompliziert. Das ist schon, also es ist wirklich geil beeindruckend und krass gemacht von den beiden.
Ja, da waren mindestens 5 Sexstellungen drin, die ich so noch nicht gesehen habe.
Ja.
Ja.
Und dann kriegt sie nicht mal den lasziven Dreier-Leg-Finisher, weil in dem Moment war Asuka legal und nicht Kairi. Und wer gerade legal in den Matches ist, bei den Kabuki Warriors halt so ein Thema gewesen.
Ja, der Ref war maximal verstört. Diese ganze Legal-Nummer hat Jade Cargill auch völlig aus dem Konzept gebracht während des Matches. So.
Ja.
Und dann kamen, glaube ich, auch noch Sprachprobleme hinzu, um das zu klären zwischen den Teams, so, weil es gab echt mal so ein paar Besprechungsphasen. Ja, aber genau, das ist halt mit Jade Cargill, das ist halt die Sache so, ne? Was hängen bleibt von diesem Match bei mir, ist zum Glück eben dieses überragende Finish, diese Sequenz, so, ne? Dem ging ja auch noch was voraus. Bianca Belair hat ja auch noch Sachen gemacht, glaube ich, davor oder so, ne? Ist irgendwie Leute irgendwo draufgeworfen.
Genau, und sie hat danach noch ein KOD von Asuka, die hat sie auf Kairi raufgeschmissen.
Auf die andere, genau. Ja. Und so, das war schon geil so, aber das, es täuscht halt zum Glück, für mich zumindest, effektiv darüber hinweg, dass Jade Cargill hier kein gutes Match gewrestelt hat. Also, sie hat schon echte Probleme so mit Zwischensequenzen, die ich mir mehrmals angeschaut habe, wo sie einfach mimisch plötzlich tot ist, weil sie sich einfach vom Kopf her auf den nächsten Move konzentriert und was da so kommt. Und das ist halt ein typisches Symptom für Leute, die halt eben kein Natural sind, wie man das so schön sagt im Wrestling, weil sie denkt noch zu viel nach, anstatt einfach zu machen.
Und das Witzige ist, das hat sie in der Form bei AEW so krass nicht gehabt.
Finde ich auch,
Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich würde sagen, sie hat ein genauso gutes oder schlechtes Match gewrestelt wie sonst auch. Wrestling-technisch wahrscheinlich sogar komplexer und durchaus handwerklich besser, als sie es in der Vergangenheit mitunter gemacht hat. Sie hat einfach nur einen schlechten, also im Prinzip am Ende schlechtes Character-Work gehabt, denn sie hat keinen Charakter. Das ist ihr Problem. Dass Jade Cargill im Moment halt als Actionfigur rauskommt und immer wieder und für mich viel zu häufig in dieser Übersprungshandlung das Publikum anzupeitschen und rumzukreischen.
Ja, stimmt.
Verharrt, was finde ich mit ihrem ganzen sonstigen physischen Auftreten und der Selbstsicherheit, die sie ausstrahlen soll, komplett bricht.
Stimmt.
So.
Ja.
Das funktioniert halt nicht. Jade Cargill braucht Charakter, eine Message, Purpose, so. im Moment hat sie halt nichts, außer sie sieht krass aus und versucht, dem gerecht zu werden. Mhm. Nur, dass man halt diesen Struggle, dass sie das versucht, nicht sieht, sondern nur sieht, wie sie etwas versucht. Weißt du, was ich meine? Also auch schon als, wenn du einfach nur das Postmatch dir anguckst und schaust, wie Bianca Belair diesen Sieg emotional verarbeitet, kaufe ich. Jade weiß nicht, wo sie hinlaufen soll, steigt hier einmal über eine andere Wrestlerin drüber, eigentlich eine total respektlose Geste, über jemand am Boden liegendes drüber zu steigen, so,
ja,
sucht Bianca, um mit ihr zusammen zu feiern. Wenn sie sich umarmen, dann lächelt sie halt so ein bisschen, sagt irgendetwas. Jade Cargill kann ich hier gerade tatsächlich nichts abkaufen und das ist ein Problem.
Das ist eine gute Herleitung, dass es wirklich einfach daran liegt, dass sie keinen Charakter hat, in dem sie was reinlegen kann. Ich wüsste auch nicht, was ich machen sollte, wenn ich keinen Charakter hätte, so, weißt du?
Also, ja, genau.
Dann flexst und du halt so, also sie macht halt einen Biceps-Flex am Ende.
Und das war bei AEW halt anders, ne? Da war sie jemand.
Das stimmt, da hatte sie wirklich diese Aura, sie hatte mit ihrer Baddie-Faction sogar Leute unter sich, sie hatte einen Manager zwischenzeitlich.
Sie war Businesswoman.
Sie war Business.
Sie hat Shaq am Ende die Stirn geboten, so. Sogar, was heißt am Ende? Ziemlich am Anfang ihrer Karriere dort, so.
Ja, du hast vollkommen recht, ja.
Also, völlig anderes Standing gehabt als Character, so.
Crazy.
Da kannst du ihr im Performance Center noch so viel über die Theorie beibringen, es fehlt gerade an der Praxis für sie. Sie ist nicht geübt darin, den Charakter, den sie jetzt darstellen soll, darzustellen, vielleicht, weil sie ihn selbst nicht versteht. Ich verstehe ihn nämlich auch nicht.
Ja.
Falls er existiert.
Ich glaube, der existiert nicht. Da ist nichts zu verstehen. Ja. Gut.
Ja.
Michael, tell her.
Ja, also ich finde das am Ende halt leider schlimmer als halt, ne, dass irgendwie zwischendurch Charles Robinson daran scheitert, Kairi Sane zu erklären, dass sie nicht legal ist. So.
Es war nicht Charles Robinson, oder? Es war dieser.
Nee, dieser stimmt.
Dieser dunkle Ref. Schwarze Haare.
Nee, es war dieser kleine, dicke.
Das ist doch
Charles Robinson, oder nicht?
Nein, Charles Robinson, klein und dick, Alter. Little Nate. Das ist der Blonde.
Ach so, das ist Charles Robinson.
Das ist Charles Robinson. Ach so, dann das ist der Senior Ref.
Ja, ja, okay. Da meine ich einen anderen, der heißt nicht Charles Robinson, aber ist auch super, super oft und total gut. Ich mag den super gern. Ich finde seinen Namen noch raus.
Ach, Refs. Ja.
Ja, Refs. Ich und Namen vor allem. Das ist das Hauptproblem.
Ohne Scheiß. Ja. Yo! Ja, so viel zu Backlash. Also, bin gespannt. Nächste europäische Hausshow ist halt dann auch schon, Hausshow sag ich jetzt schon, Premium Hausshow ist dann halt schon Bash in Berlin, so, ne?
Clash at the Castle.
Ist das noch vor? Ach, das ist im Juni!
Yes.
Du hast vollkommen recht.
Ja.
Um Himmels Willen.
Dan Engler übrigens, meinte ich.
Dan Engler, ja. Oh, fuck, man, Drew McIntyre in Schottland gibt's noch.
Ja. Hoffentlich.
Meinst du, sie schonen Drew McIntyre gerade mit seinem Ellbogen? Dass man ihn gerade einfach so ein bisschen rausnimmt, weil man ihn für Clash of the Castle wirklich topfit haben will?
Ich weiß nicht, wie legit seine Verletzung wirklich ist. So. Für mich ein bisschen nebulös.
Ja.
Find's aber gut, ihn aus King of the Ring rauszuhaben.
Mhm.
Weil entweder er gewinnt es oder er ist besser, wenn er raus ist.
Ja. Auf jeden Fall.
Könnten mir vorstellen, dass King of the Ring so eine Überbrückung gewesen wäre, falls Punk noch nicht ready wäre.
Ach so.
So.
Ja.
Ja. Weiß ich nicht. Ich mag auf jeden Fall das alles, was zwischen Punk und Drew McIntyre gerade passiert, sehr doll.
Alter Schwede.
Sehr, sehr doll. Das ist vielleicht meine Lieblingsfehde gerade.
Ja, ja.
Was heißt vielleicht? Das ist meine Lieblingsfehde gerade.
Lieblingsfehde, muss ich mir gerade überlegen. Ja, die machen schon Spaß, ne?
Die machen doll Spaß.
Ansonsten ist ja auch gerade nicht viel mit Fäden. Also WrestleMania ist vorbei und da müssen jetzt erstmal neue Sachen wieder aufgebaut werden, so, ne? Oder ein paar alte aufgewärmt werden, wenn man so ins IC-Title-Picture guckt.
Ja.
Beziehungsweise weiterführen. Es ist nicht viel Konkurrenz da gerade für McIntyre und Punk, was sich ja schon seit Monaten zieht.
Mhm.
Von daher, ja, würde ich auch sagen. Ey, dieser Moment bei Raw, jetzt lass mal zu Raw rüber.
Ja.
Als McIntyre mit seinem fucking, was weiß ich, Lamborghini oder so, da wegfährt, mit dem komischen, wirklich so ein Batmobil. Und dann fährt CM Punk mit seinem Oldtimer da einfach kurz hinterher und sieht mega stylisch aus.
Es ist so geil, dass du Batmobil sagst, weil ich wirklich literally Batmobil gedacht und aufgeschrieben habe.
Ja.
Es war ja wirklich so, ne?
Ja. Und fährt aus einer Katakombe sogar noch raus.
Ja. Ja, also aus seiner Höhle fährt er da raus mit dem Batmobil. Und dann kommt dieser pissgelbe keine Ahnung,
Retro-Sportwagen oder so. Ich hab keine Ahnung,
da reingefahren. Ja, das ist schon ein bisschen geil.
Ja. Ja. Und dann auch wieder diese geile Produktionsnummer, die sie halt einfach immer machen soll jetzt, ne? Mit dieser Kameraverfolgung. Nur diesmal fing es tatsächlich schon weit vorher an. Das war eine fucking Kamera, die schon mit McIntyre und Adam Pearce da einfach so zu den Parkplätzen ging. Und dann ging die halt die gleiche Kamera wieder zurück mit CM Punk im Schlepptau in die Arena, hat sich da nochmal vor Punk gestellt und ging zum Ring. Also das war eine unfassbare Kamerafahrt.
Das ist vor allem eine selbstbewusste Live-Produktion, ne?
Oh ja.
So, du hättest alles davon pre-tapen können und du hast dich dagegen entschieden, weil du Drew McIntyre, Adam Pearce, CM Punk und dem Kameramann, der halt wirklich auch so viel hin und her wupseln muss, komplett vertraust, dass sie das alle durchgezogen bekommen, wenn du eine Chance dafür hast, das anständig live zu machen.
Aber guck, mit wem du da arbeitest in diesem Segment.
Ja, voll.
Da hast du die Sicherheit, das machst du natürlich nicht mit Ivy Nile und Lyra Valkyria so, solche Segmente. Das machst du mit CM Punk, Adam Pearce und Drew McIntyre, die halt alles können, ne?
Aber du hast diese Leute und du machst das halt. Ja. Du machst das, weil auch das Backstage-Geschehen inzwischen in einer anderen Selbstverständlichkeit zum Live-Produkt gehört. Mhm. So, das ist schon geil, das ist schon special. So, das macht schon richtig Bock, dieser finde ich, mit solchen Momenten auch zunehmend gelebte moderne Take auf Kayfabe. Mhm. Weißt du? Mhm. Wo du halt relativ klar kommunizierst, es gibt einen vor den Kulissen und einen hinter den Kulissen. Und dieser Übertritt, das ist keine magische Wand, das ist keine Zauberkugel, sondern es geht da einfach raus und rein.
Ja.
So, und Leute dürfen dann auch in Dokus halt dann so wirklich so schon so halb über K-Fape sogar sprechen und so. Das ist schon, eine ganz witzige Art, damit umzugehen, die ich sehr mag. So, die sehr selbstverständlich und sehr leichtfüßig ist.
Leichtfüßig auf jeden Fall, ja. Ja, das hat halt im stumpfen Sinne natürlich den wertvollen Effekt, dass es erstmal die Charaktere nahbarer macht, indem man sieht zum Beispiel, dass die auch Auto fahren und irgendwo ankommen, zur Arbeit fahren und so, ne? Also es ist ja wirklich so.
Ja,
also
nein,
da kommen nicht einfach irgendwelche krassen Helden und Heldinnen aus irgendwelchen heftigen Leuchttunneln raus, sondern die haben halt einfach ihre Unterhaltung mit ihrem Vorgesetzten, müssen ihr Auto parken. Wie ist der Punk einfach Adam Pearce seinen Schlüssel zuwirft, als wenn er jetzt irgendwie der, wie heißt das, nicht Concert?
Doch, oder?
Hier, keine Ahnung.
Ist das nicht?
Packeinweiser, oder?
Ja.
Ja. Boy.
Ja, im Zweifelsfall Boy.
Zuwirft so. Aber dann nehmen die ja so mit Humor beide und so. Also das trägt ja dann auch was zum Charakter einfach nochmal bei, dass man eben nicht nur im Ring und am Mikrofon sieht, sowas geht, sondern auch, wie die Leute halt eigentlich so, noch in ihrem gewissermaßen Alltag sind, so.
Und gleichzeitig ist es aber auch wirklich sehr sprechend für den Charakter. Sowohl von Drew McIntyre, die Karre, mit der er wegfährt. Ich meine, das setzt WWE oft genug als erzählerisches Ding ein, welche Autos Leute fahren so. Mhm. Aber auch wie, also diese Kleinigkeiten, die du jetzt gerade so erwähnt hast, ne? Dass CM Punk mit dem Leumund, den er halt so hat, weißt du, letztendlich zu seinem Chef, seinem General Manager sagt, ey, er wirft ihm den Schlüssel zu, sagt dazu nicht mal etwas, aber basically sagt er damit, stell mal mein Auto weg.
Voll.
Während er gleichzeitig sagt, sorg mal dafür, dass jemand meine Musik anmacht, ich will den Leuten was sagen. Und er kommt gerade erst zur Arbeit. Er kommt
gerade an, weiß nicht, was los ist, da könnte er gerade ein Match laufen.
Genau, und Adam Pearce ist so, ja, okay. Weißt du?
Ja.
So, das passt halt zu dieser Haltung auch, die man so einem CM Punk ein Stück weit nachsagt.
Ja.
Und auch dem wiederum, was in der Storyline Drew McIntyre ihm vorwirft, dass er halt einfach wie so ein Trampeltier da durch die Gegend läuft, ohne Rücksicht auf Verluste in seiner Egomanie, wo alles sich um sich selbst dreht sozusagen. Und also, ne, es ist fantastisch in jeder Nuance.
Ja, deswegen auch wahrscheinlich Lieblingsfehler, ne, weil diese beiden Leute halt einfach richtig geil ausgespielt sind. So, ne, McIntyre sagt ja, weiß ja die Wahrheit, wie du es gerade auch gesagt hast, was Punk betrifft und so, ne. Punk, wenn ich den so sehe, ich finde den halt geil, so, weil ich bin Punk-Junge, ne, aber, der ist halt einfach auch fucking unsympathisch eigentlich, wenn man mal noch einen Gedanken dran verschwendet, wie der sich da so benimmt.
Und das sagt er ja auch selber. Also ich meine, er hat sich ja the pettiest person maybe in the world genannt. So, weißt du? Und das ist halt schon geil, weil ausgerechnet the pettiest person in the world sagt dann halt mit einem fucking Live-Mikrofon einfach, ey, Drew McIntyre, der wird ja jetzt nicht gerade irgendwie sonst was machen, während der Auto fährt an der roten Ampel. Der ist halt natürlich auf Twitter. Und Twitter heißt einfach seit einer Weile nicht mehr Twitter und ist einfach ein fucking offizieller Partner von WWE. Die haben ja diese Kurzmatch-Geschichten da laufen so.
Ja.
Und er sagt einfach Twitter und tweeten und das Kommentatorenteam macht sogar noch mit, weil sie es auch so selbstverständlich in dem Sprachgebrauch drin haben. Und ich würde mich nicht wundern, wenn CM Punk das mit kompletter Absicht gemacht hat, wohl wissend, dass Elon Musk oder irgendeiner von, also irgendjemand, den er noch nicht gefeuert hat, so davon gibt es ja nicht so viele mehr bei Twitter, da halt sitzt und einfach eine Beschwerdemail deswegen an WWE schreibt, weil das halt einfach in der Live-Show passiert ist. So. Ja. Einfach nur, weil es zu seinem Charakter passt und ich liebe das halt.
Macht
so.
Halt Ärger.
Ja.
Ob er will oder nicht, er macht Ärger.
Genau. Ja. Und wie gesagt, und selbst wenn es ihm rausgerutscht ist, einfach weil er ignorant ist und ihm dieser neue Name scheißegal ist.
Ja, wirkt genauso.
Dann, genau, es ist perfekt. So, es ist einfach großartig.
Ja. So. Ja, Mann.
Herrlich. Herrlich.
Ja, schön, wie man die beiden auch so aneinander vorbeispielt, gerade noch und so. Ne?
Ja.
Ja, auch letzte Woche bei Raw stand, hat McIntyre Punk ja gesucht, dann war er auf einmal oben, dann war Punk wieder unten und so, also die verpassen sich gerade so schön.
Ja.
Das ist schon herrlich, was man da aufbaut. Das wird eine große Sache. Nimmt man das für Clash at the Castle?
Ich überlege es auch. Ich glaube sogar SummerSlam, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht.
Aber so lang noch, ey, Alter.
Aber ja, also Anfang ich bin Mai. Mir inzwischen auch unsicher, ob Clash der Moment ist, wo Damian Priest den Titel wieder verliert an Drew. Also ob Drew den wieder zurückgewinnen kann. Das war ja so unsere These nach Mania, dass das ein Platz fürs Rematch sein könnte, weil du willst nicht das zweite Mal im Vereinigten Königreich veranstalten und Drew McIntyre einen Titel durch die Lappen gehen lassen. Das ist auch nicht geil für ihn so. Aber ja doch, also ich würde mich festlegen wollen und sagen, Punk gegen Drew zieht sich auf jeden Fall noch bis SummerSlam und Punk wird auch bewusst zulassen, dass Drew den Titel gewinnt, weil es bringt ja ihm auch was, weil er weiß, dass er ein Match kriegt, so ungefähr. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Erzählerisch gefällt mir das auf jeden Fall.
Mhm.
Ja, andererseits, CM Punk auf internationalem Boden ist auch eine krasse Nummer. Ne? Die Leute würden die Hütte auch auseinandernehmen.
Ja, natürlich, klar.
I don't know.
Willst du sehen, ja.
Also, ich mag, dass es verschiedene Optionen gibt, die mir alle gleichermaßen plausibel erscheinen, auf eine Art.
Ja.
Ist cool. Warum genau gibt CM Punk Chad Gable einen Fistbump, während Chad Gable halt da steht und gerade den Rest von Alpha Academy zur Sau macht, weil sie da rumstehen? So.
Du, ich glaube einfach, weil die sich wahrscheinlich mögen und kennen. Das ist egal. CM Punk macht einfach.
Ja. Ja. Es ist so geil, ne?
Wobei also, Chad Gable ja jetzt auch irgendwie wieder Face ist. Also, der hat irgendwas war bei Raw, wo ich mir dachte, hä? Ach ja.
Ja, das. Nee.
War das das?
Ja, das war das. Sonst
gab es noch irgendwas anderes? Ja gut, er hatte ein Match gegen Bronson Reed, aber da achten sie jetzt nicht so drauf. Also Tournament ist halt einfach random irgendwelche Dudes gegeneinander.
Ja.
Ich dachte, da wäre noch
was. Weiß ich auch nicht.
Naja, egal.
Aber ja, fand ich trotzdem bemerkenswert irgendwie.
Ja, stimmt. Bemerkenswert auch, wie Chad Gable aussieht, Alter, mittlerweile. Er ist so ripped. Was ist los?
Ja.
Aber ja, ansonsten, diese Raw stand halt für mich entgegen vieler anderen Raws einfach richtig krass im Zeichen von In-Ring-Action.
Oh ja.
Also dieses King of the Ring und Queen of the Ring Tournament-Shit-Ding, das hat halt richtig geballert. So, ne? Es gab unfassbar viele geile Matches in diesen 3 Stunden Raw.
Oha.
So, aber ich weiß gar nicht, was das Coolste davon war. Also wir hatten, Alter. Ja, okay, guck mal. Gunther gegen Sheamus ging halt auch einfach über 20 Minuten. Und das kam mir jetzt gar nicht so vor. Ricochet und Dragunov, auch einfach mal 16 Minuten 34, heftigstes Wrestling.
Ja.
Was ist denn los? Also da hat man richtig geil Platz gemacht, um halt richtig cooles Wrestling zu zeigen.
Ja, und allein diese beiden Paarungen finde ich so schön selbstredend für das, was WWE halt im Jahr 2024 ist. Ne? Du hast auf der einen Seite jeweils oder vor allem mit Sheamus, halt so einen typischen WWE-Guy so. Und du hast mit Gunther jemanden, der über Jahre, vor allem auch in Deutschland, viel gewrestelt und sich einen Ruf aufgebaut hat, der aber inzwischen auch dort halt Superstar-Status hat.
Ja.
Und kannst die aufeinander werfen, zum dritten Mal inzwischen. Und es ist wieder ein Banger.
Sheamus hat auf X rausgehauen, es wird kein viertes Mal geben und ein Bild seiner Brust und seines gesamten Körpers gezeigt, der ist zerstört worden. Ja.
So, und dann hast du mit Ricochet jemanden, der halt auch seinen Fair Share of Indie-Stuff gemacht hat. Und mit Ilian, frischen NXT-Call-Up, für den das auch gilt, der halt so geile Pops bekommt. Also allein schon, wenn seine Musik ertönt, so. Ich feiere das so, was der für einen geilen Einstand damit hat. Weil ich meine, Ricochet und Dragunov ist einfach erstmal per se vom Fleck weg direkt geiles Wrestling. Darauf kannst du Geld wetten. So.
Ja.
Und es war schlimm.
Wirklich schlimm geil. Also, dass man denen so... Ich wär auch richtig traurig gewesen, wenn die jetzt nur 6 Minuten bekommen hätten oder so. Was man auch hätte machen können.
Ja.
Aber man weiß, was die können. Man weiß, was man an denen hat. Man weiß, dass man gerade auch Dragunov echt gut mal präsentieren muss jetzt so. Das ist sein erstes richtiges Ding im Main Roster. Und Alter, was haben die abgeliefert, ey.
Ja.
Also... Move-technisch und dann diese Intensität, die man Ilya halt einfach mitgibt, auf die Spitze getrieben, verkörpert, ey.
Ja.
Auch diese geile Sache nach diesem Top-Rope-Move da irgendwie, wo er sich dann noch den Kopf angeschlagen hat an Ricochet irgendwo, dann geblutet hat, wie er das einfach mit aufnimmt und so, wie er, also ich glaube, das Publikum mag ihn auch und ey, man darf nicht vergessen, der wird hier aus Moskau angekündigt, so, ne? Ja. Die USA stecken teilweise kopftechnisch immer noch im Kalten Krieg und jetzt auch gerade aus zur aktuellen Zeit kann man durchaus auch kritisch gegenüber Russland sein oder Wrestlern, die daherkommen. Aber ich glaube, die honorieren einfach diesen kranken Derwisch, der dieser Typ ist. Dieses Besondere, diese Art Wrestler, die es so nicht gibt.
Ja.
Sonst bei WWE. Es gibt keinen, der sich so irre verhält und auch so komische Sachen macht im Ring.
Ja.
Der ist ja völlig wahnsinnig. Auch das Postmatch, wo er dann auch irgendwie den Handshake will von Ricochet. Es aber immer so aussieht, als wenn er Ricochet aufessen will.
Ja.
Also ein Biss und der ist weg, so.
Aber genau dieser Kontrast, ne, ist mit Ricochet halt einfach so geil. Das sind zwei Typen, die können jeweils die Hölle aus dem jeweils anderen rauszählen.
Mhm.
Die haben beide ein fantastisches offensives Arsenal an Moves, so.
Ja.
Und sie sind aber charakterlich so gegensätzlich.
Ja.
Obwohl sie beide das gleiche Laster zu tragen haben, nämlich keine guten Mic-Worker zu sein und alles.
Mhm.
So.
Klein beide?
Ja. Ist körperlich in unglaublich guter Form,
oh,
aber es hilft halt einfach nichts. So.
Ja.
Und bei Ilya löst man es halt einfach mit Wahnsinn und bei Ricochet mit so Coolness. Das ist ja so seine Haltung irgendwie. Er ist halt so, ne, versucht halt immer so der mit allen Wassern gewaschene lässige Wrestler zu sein, so ungefähr.
Ja, was für mich gar nicht funktioniert.
Ist richtig. Aber dieser Kontrast, aber hier funktioniert es halt, weil er halt so ein krasser Kontrast zu Ilya ist.
Ja.
Und wie sie sich dann gegenüberstehen, Ricochet, also ihm halt die Hand gibt, aber gleichzeitig sagt so, that ain't the last time und so. Und Dragunov ist halt so, ja, das ist bestimmt nicht. Das passt halt so geil zusammen. Das ist eine richtig gute Ansetzung für ein erstes Match. Ja, also ich hab's gefeiert. Ich find's richtig gut. Auch der Einspieler für Ilya. Dieses Mad Dragon Ding und alles.
Ja, so. Dieses Leidende, ne? Und so, dieses Suffering und so. Das ist schon cool.
Ja.
Mann, ey, wir haben jetzt wirklich Ilya, Gunther und Ludwig, so, ne?
Ja.
Haben wir da, so, das ist, und das hast du anfangs mal gesagt zu Backlash. Es gibt halt keine französischen WrestlerInnen im Kader, so, ne? Du hast jetzt hier aber 3 Leute, die die deutsche Wrestling-Szene massiv geprägt haben für Bash in Berlin.
Ja.
So, ne? Das heißt, du kannst hier ganz anders aufbauen. Vielleicht ähnlich wie Puerto Rico, wo du es eben anhand von 3 Leuten festgemacht hast, so, ne? Deswegen, also wenn die jetzt erstmal noch ein paar Monate durchziehen und ist ja erst im August.
Ja.
Wir werden ja noch einige heftige Matches von Ilya Dragunov zum Beispiel sehen.
Oh ja.
Wo er die Herzen dieser Leute noch gewinnen wird. Immer wenn der rausgeht, gewinnt er neue Herzen. So, der verliert nichts.
Ja.
So, ne? Der braucht nicht mal groß Micwork oder so. Ich hoffe, der darf nicht viel reden. Warum?
Ja.
Gucken die an, so, ne? Der muss nicht reden. Ah, Gott, ey. Und irgendwann wird es dann nochmal ein Aufeinandertreffen vielleicht mit Gunther geben und so. Also da ist noch echt viel drin. Und ich habe wirklich anhand dieser 3 Leute, viel, viel Hoffnung für Bash in Berlin, dass man da auch richtig geilen Shit zusammenbuckt und man trotzdem die Energie hat für so Hausshow-Shit.
Ja. Ja, wirklich. Also das ist schon ein Vorteil, den wir gegenüber Lyon haben.
Ja, und Gunther hatte sogar bei dieser Raw jetzt hier einfach das Main Event, ne?
Ja.
21 Minuten gegen Sheamus. Ja. Sich totgeschlagen.
Ja.
Ja. Dieser Job in den Nacken, ey. So. Celtic Cross gegen Gunther.
Ja.
Das tut doch weh.
Das tut weh, definitiv.
Ei.
Und ich, genau, und um zu dem wieder zurückzukommen, den wir vorhin hatten, ich mag das sehr gerne, dass ich das Gefühl habe, es geht wieder doll zurück zu Vintage Gunther, der im Zweifelsfall aus jedem noch so egal aussehenden Wrestling-Move im klassischen Arsenal einen Finisher machen kann. Der gewinnt, im Zweifelsfall gewinnt er dir ein Match mit einem Lariat.
Ja, so. Oder hier eine Half Boston Crab.
Genau. So, es ist völlig egal. Im Zweifelsfall wirklich kann er aus jedem Move einen Finisher machen, weil er halt dieser Ring-General-Typ ist.
Ja.
Ich mag das als Idee. So, das habe ich irgendwann vor ein paar Monaten haben wir das schon mal
gesprochen. Boah, ist lange her, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja.
Genau, da war das halt wirklich für eine ganze Phase so, dass er immer mit einem anderen Standard-Move ein Match gewonnen hat, einfach um zu zeigen, der macht Sachen halt einfach anders und mehr auf den Punkt, weil er halt eben anders weiß, wie sie halt härter hitten, so, oder halt einfach stärker zuhaut als
oder wann sie Sinn machen, ne? Also jetzt war es ja eine klassische Verletzung hier von dem Knie, hat Ludwig noch geholfen und dann geht er halt mit auf dieses Knie und da ist ein Half Boston Crab tatsächlich der effektivste Move.
Ja, aber er hat auf jeden Fall eine sehr sportliche, kampfsportliche Herangehensweise an das Ganze, ne? Mit einem Ziel, mit einer Strategie, einem Gameplan und er setzt die halt sportlich um. So, in so einem Match dann, das mag ich sehr, sehr gerne, ehrlich gesagt. Das gefällt mir richtig gut und es ist eine schöne Grundlage, um ihn möglicherweise auch dann einfach zum König des Rings zu erklären. Wer weiß.
Der Mattenmonarch. Ja.
Reproduzier das doch nicht.
Ja. Ich reproduziere, was ich will.
Das ist völlig richtig.
Ja, das ist halt schön, dass diese drei, ist ja wirklich nur einer Deutscher davon, ne? Aber dass diese drei Typen, die halt in Deutschland groß geworden sind, alle heftige Alleinstellungsmerkmale haben in ihren Charakteren. Das ist wirklich was Besonderes. Du hast halt, also es gibt so einen wie Gunther in der Form nicht. Es gibt so einen wie Dragunov nicht. Und auch Ludwig Kaiser, mit dem man jetzt anziehen muss in den nächsten Monaten, finde ich. Mhm. Auch Ludwig Kaiser hat was ganz Eigenes. Diese German Elegance Arrogance Sache.
European.
Steht
auf seinem Shirt.
Ja. Das ist wirklich, wirklich was Besonderes. So. Und davon profitiert Bash in Berlin so. Ich hoffe, die gehen richtig steil damit. Und ich glaube, das sind alles Typen, die Triple H mag.
Das sind auch alles keine Typen, die du nur für Bash in Berlin groß machst und dann fallen lässt. Na, das sind nachhaltige Investments. Die haben alle drei ihren Wert bewiesen.
Ja.
So.
Also Dragunov muss halt irgendwie überleben, ne, die nächsten Jahre.
Das ist richtig. Aber gut.
Aber nein, Mann, der ist halt so gut. Das ist so ein AJ Styles-Phänomen, so ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Ilja Dragunov so gut ist wie AJ Styles, aber die haben halt eine Sache gemein, glaube ich. Und das ist die Tatsache, dass die eigentlich kaputt sein müssten. Hm. Also Dragunov hat noch ein paar Jahre, aber AJ Styles, was der bei TNA so gesellt hat und genommen hat, ne? Das sind so Leute, die sind einfach so gut, dass die das so wresteln können. Das auch so ein Dolph Ziggler oder so. Die andere Leute würden halt sterben oder sich Dinge brechen oder so, aber die können das halt und deswegen machen die das. Und momentan sind wir in einer Ära bei WWE, wo man das auch zeigen kann. Also wo man diese heftigen Sachen ausspielen kann, sowas. Ja. Weil so ein Dragunov vor 10 Jahren oder so, ich weiß nicht, hätte man glaube ich so nicht gemacht. Das ist zu brutal, das ist zu viel Gewalt, so.
Das ist auch zu viel Anspruch. Das ist ja das Ding, du brauchst
Anspruch,
um als AJ Styles oder halt als Ilja in diesem Roster halt einfach zu überleben, brauchst du ein Arbeitsumfeld und damit meine ich das Talent aller anderen, die da sind, dass dir das überhaupt ermöglicht. Ja. Du kannst halt nicht so safe worken, solche Sachen, die machen, wenn dein Gegenüber nix kann. So, ne? Also
total richtig.
Damit steigt das Verletzungsrisiko halt einfach enorm, wenn nicht beide sauber ausführen. So.
Ja.
Weil einer immer für den anderen mitziehen muss. So. Das ist halt ein Tanz am Ende. So, und da bringt dir individuelle Klasse erst einmal nichts, wenn sie nur einer hat. Du brauchst sie auf beiden Seiten. Und du brauchst bei beiden ein großes Bewusstsein dafür, was der jeweils andere kann. Und also da sind wir 2024 bei WWE an einem Qualitätslevel, das ist einfach beispiellos.
Ich glaube auch nicht, dass es das so gab in der Breite. Du hattest immer schon, auch vor 30 Jahren, hattest du schon immer so einzelne Leute, die halt heftig waren und dann war es heftig, wenn diese Leute aufeinandertreffen. Aber diese breite Masse, dass du wirklich mittlerweile fast jeden gegen jeden stellen kannst und aber auch dann wirklich anspruchsvollen Shit zeigen kannst, so dass das erinnere ich auch nicht, dass es mal so war. Puh, ja, auch diese Big Man-Geballer, so, ne? Also diese Knie allein von Sheamus gegen Gunther und so, wie der die nimmt, so, ne? Das, alter Vater, ey.
Ja, schon geil.
So ein Burning Hammer bei Backlash kannst du halt auch nicht einfach so immer zeigen. Also Leute verletzen sich dabei halt. Das ist ein gefährlicher Move. So.
Ja, Ich meine, es gab eine Zeit, da wurde auch aus gutem Grund auf den Styles Clash verzichtet. Mhm. So, das ist inzwischen auch wieder halbwegs normal rehabilitiert.
Hat der neue Edge den schon gezeigt?
Ja. Ja? Also der jetzige, seit er aus der Verletzung zurück ist, weiß ich nicht.
Glaub nicht.
Aber er hat ihn halt auf jeden Fall in den letzten Monaten schon mal wieder gezeigt.
Ja. Ah. Okay, ja.
Hat er ihn nicht sogar einmal gefressen von irgendwem?
Kann sein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, aber also ist schon ein geiles In-Ring-Level gerade und das hat diese Raw ziemlich geil bewiesen. So.
Ja.
Auch die Women's Matches haben mir gefallen.
Ja.
Dieser Stomp von Dakota Kai gegen Lyra, Alter.
Highlight-Move der Raw.
Ja, Mann. Wirklich. Also, ne, Stomp richtig geil ausgeführt, aber safe gemacht, so, ne, so ein bisschen unter den Halswirbel getreten. Und dann hat er halt 95% Valkyria gemacht, indem sie sich einfach so dermaßen mit dem Gesicht und in diesem Schwung mit den Beinen hinten noch, die sich dann noch bewusst in den Seilen verfangen, auf die Matte wirft. Traum. Kannst du nicht besser sellen, so ein Stomp.
Also, wenn man das in der Zeitlupe sieht, das geht ja auch gerade in Social Media um.
Ja.
Und einfach mal darauf achtet, nicht auf das, worauf man halt instinktiv guckt, nämlich den Tritt, so den Stomp und was Lyra dann mit ihrem Kopf letztendlich macht, sondern auf das dahinter, die Beine.
Die Beine.
Wann sie die hochzieht und wie sie dadurch halt einfach das Gewicht verändert, dass sie natürlich mit dem Stomp nach vorne fällt, so diesen kleinen Stupsi mitnimmt. Das ist fantastisch, wirklich, das ist ganz fantastische In-Ring-Arbeit.
Ja, ich habe auch noch ein Video aus der Crowd gesehen, von weit oben. Und es sah sogar noch krasser aus, als wenn du nah dran bist. Weil es dann nochmal diesen hingerotzten Charakter hat, so den man gar nicht sieht, wenn es so hochproduziert glanzvoll gezeigt wird. Ja. Wahnsinn.
Geil,
geil. Also gab's von der können wir noch was erwarten.
Ja, voll, voll. Charaktermäßig gespannt wie, aber gut.
Könnte auch einfach in der Nightwatch sitzen, so irgendwie. Ja.
Generell, ne, an so, ich mag das halt sehr gerne, dass wir wieder an diesem Punkt sind, wo es halt immer mal wieder so eingestreute besondere Moves gibt. So, das war auch ganz lange nicht so.
Ja.
True. Dass man zwischendurch halt etwas hat, wo man so richtig drüber staunen kann, von dem man das Gefühl hat, okay, krass, das habe ich jetzt in der Form auch noch nicht gesehen. In ne, dieser Art, dieser Qualität, whatever.
Ja.
So einfach mal so ein bisschen eingestreut, dass es sich halt lohnt, jedes Match auch wirklich zu schauen, weil das immer wieder passieren kann. So. Und das müssen dann nicht nur irgendwie die Finishes sein oder die unmittelbaren Einleitungen zum Finish, wie halt das Ding zwischen Jade Cargill und Kairi, was wir gerade hatten, oder diesen Top-Rope-Cody-Cutter, den AJ auch so fantastisch genommen hat, indem er sich erstmal 3 Meter nach hinten wirft beim Aufprall. So. Ja, das sah so krass aus.
Stimmt.
Sondern halt auch mal sowas, was halt einfach so im Match passiert. So,
ja.
Das ist schon geil. So mag ich mein Wrestling.
Ja, auch der Kontrast zu, und das ist ja alles noch gar nicht so lange her aus der Vince McMahon-Ära, ne? Wo halt einfach, wo ich kein Match geguckt habe, weil es einfach immer die gleichen waren und in den Matches immer das Gleiche passierte.
Ja.
So, das waren sogar, ach Mann, also du hast wirklich, auch bei so einem Randy Orton zum Beispiel, ne, der halt im besten Sinne, muss man sagen, aber der halt auch einfach für sehr viel systematisches Wrestling steht, der alle Ähren durchgemacht hat, so, und halt auch viele Jahre lang immer die gleichen Matches gezeigt hat, so, ne? Ich gehöre zu den Leuten, die es trotzdem einfach gerne gucken, weil ich genau das, was Randy Orton immer zeigt, sehr mag und schätze. Aber ich verstehe, dass das viele Leute gelangweilt hat. Aber selbst der macht einfach jetzt so anderen Shit, gar nicht move-technisch, aber der baut halt andere Dinge ein und die sind meistens so charakterlastig.
Ja.
Ich erinnere einfach mal an eine Szene exemplarisch, wie er jetzt bei Backlash, und das war ein Streetfight, ne, klar, aber wie er bei Backlash einfach auf die Barrikade steigt und es so wirken lässt, als wenn er jetzt auch irgendwie da runterspringt und was Krasses macht, weil das hat Kevin Owens vorher auch gemacht gegen irgendeinen von den anderen. Und dann steht er da oben, aber klettert so mühselig dann runter und grinst so komisch. Und das Publikum hat helle Freude daran, so, ne? Weil er jetzt einfach so ein Mini-Taunt gemacht hat, sondern macht da irgendwie ein Headlock oder so mit dem nächsten, den er findet, so. Also, die bauen einfach so Sachen ein, die das Produkt gerade interessant machen. Und das ist eine leichte kreative Detailarbeit, die eine richtig krasse Wirkung hatte.
Total. Total. Also, es ist ja auch wirklich oft dieses Erzählen zwischen den Moves. Also, ne, alles, was ich gerade über Moves gesagt habe, das kannst du natürlich in irgendeinem Spot-Monkey-Match am laufenden Meter finden. Da siehst du die ganze Zeit irgendwelche wilden Sachen. Von denen geht aber dann so jeder fünfte vielleicht so halb schief, so. Und bei jedem anderen fünften machst du dir kurz Sorgen, ob das so richtig sein sollte.
Ja.
So, aber dann ist es halt auch nur eine Abfolge davon im Zweifelsfall. Und der feine Unterschied ist dann halt eben doch der Kleber zwischen all dem. Ne? Ich brauche nichts davon in übersprudelndem
als Stangenware, so als halt so Druckbetankung vielmehr, sondern ich will ein gut austariertes, so ein Auf und Ab halt einfach haben, so von allem ein bisschen wohldosiert und bewusst eingesetzt, so meine spektakulären Momente, meine Charaktermomente, meine Spannungsmomente, in denen Dinge halt auch einfach mal lange dauern, weil es eben Spannung erzeugt zum Beispiel.
Ja.
Das alles funktioniert gerade an vielen Punkten, ich will weiß Gott nicht sagen in allen Matches, aber halt eben sehr gut, und da trennt sich halt auch einfach die Spreu vom Weizen, und da siehst du halt die richtig Guten. So, wenn dann halt, keine Ahnung, ne? Das, was du gerade über Randy Orton gesagt hast, passiert. Oder halt auch ein AJ Styles zum Announce-Table geht und dann doch nochmal abdreht und zum französischen Announce-Table geht, weil er halt ein fucking Heel ist und es viel witziger ist, wenn er deren Tisch abräumt, bewusst.
Ja, so, ne? Ja.
Und vorher nochmal in Richtung der beiden Jungs guckt.
Total wichtig.
So, das ist halt nochmal was extra wert, und das ist halt auch was wert. So. Und das muss dir auch nicht erklärt werden, sondern das passiert einfach und es fühlt sich natürlich an. Und das ist das Schöne daran. All die Bemühungen, die da drin stecken und die vielen Hintergedanken und Details fühlen sich halt natürlich an, bis zu dem Zeitpunkt, wo du versuchst, sie auseinanderzunehmen. Aber wenn du dich einfach nur drauf einlässt, merkst du es nicht. Und das ist die große Kunst.
Ja, absolut. Schön, mehr davon.
Ja,
ja.
Weniger hätte ich dafür gerne davon, dass Becky Lynch von Michael Cole zu einem Talk eingeladen wird, in dem sie Mühe damit hat, andere Leute interessant zu reden, während sie selbst einfach allen egal ist. Also wirklich, also alter Schwede. Wie krass das Publikum kein Interesse hatte. Wenn du so nach hinten guckst, Leute gucken irgendwo anders hin, aber nicht zu dem, was Becky Lynch labert. Das ist so ein dummes Segment gewesen, bis zu dem Moment, wo Liv Morgan rauskommt und die Leute poppen. So.
Weil was passiert.
Ja, weil wirklich, weil was Interessantes passiert. So Liv Morgan, wirklich noch so die meistgehasste Frau von WWE eine Woche vorher, weil sie halt Rhea Ripley verletzt hat. So kommt raus und Leute sind so, oh, thank God, jemand, der uns vor Becky erlöst. So.
Ja, aber ich verstehe jetzt auch nicht, warum man, also wer denkt sich das denn aus, das so zu machen? Das ist jetzt auch nicht die Stärke von Becky Lynch, da so zu sitzen und so einen gescripteten Scheiß runterzuballern.
Ja.
Also du musst ja eine Becky Lynch auch anders einsetzen, wenn du sie als Champ interessant machen willst oder generell interessant machen willst.
Ja,
habe ich es auch nicht kapiert. So.
Ja, willst du vielleicht auch nicht. Ich glaube, das hält nicht lang mit Becky.
Ja, also, ist ein Interimsding, ne?
Ja, scheint mir doch deutlich so. Ach so, übrigens, wo wir gerade so gut über Lyra Valkyria und Dakota Kai gesprochen haben, Lyras Finisher hat leider nicht so funktioniert. Da hat sich irgendwie verhakt.
War sehr langsam. Ne? Genau, das musst du durchballern.
Ja.
Ja. Komisch.
Egal.
Ja, aber es ist schade, weil es das erste Mal war, dass er gezeigt wurde im Main Roster, ne?
Ja. Egal, dafür hatte sie trotzdem ein gutes Match.
Also mein erster Gedanke, ehrlich gesagt, dazu war, dass das irgendwie eine Safety-Maßnahme war. Vielleicht war irgendwas mit Dakota Kai, weil eigentlich, ich wüsste jetzt nicht, wo sich da jemand verhakt hat. Es ist eher so ein Ding, vielleicht war sie angeschlagen irgendwie und dann musste man sie eher hinlegen, statt hinwumsen.
Es sah für mich so aus, ich habe es mir auch noch ein zweites Mal angeguckt, als hätte sie überdreht, weil Dakota ist ja auch ein bisschen schief gelandet, so mit einer Schulter vorher. Vielleicht musste sie den abbremsen, damit es nicht zu weit überdreht.
Ach so, dass Valkyria gecheckt hat, okay, wenn ich sie jetzt trotzdem runterbumse, dann breche ich ihr die Schulter.
Genau, oder dass halt Dakota sich festgehalten hat, um nicht weiter zu drehen, weil das Momentum zu stark war oder so. Wissen wir halt nicht, wer da jetzt letztendlich die Bremse gezogen hat, aber also ne, wenn es für die Safety war, dann ist mir das allemal lieber, als den durchzuziehen, wenn man sich nicht gut damit fühlt. So.
Wie heißt der irgendwie? Nightfuck oder so?
Nightfuck, das ist der Name, ab dem er ab jetzt hier firmiert.
Ja, der Nightfuck, steht hier auch.
Ja.
Ja. kann man nicht bei Tag zeigen.
Nee.
Ja.
Ja. Ja, sehr gut.
Muss dunkel sein, deswegen das Match war auch ziemlich spät in der Card.
Ja,
so.
Genau.
Alles cool. Komisch eigentlich, so ein klassischer Power-Move eigentlich für so eine eher kleine Wrestlerin.
Ja, aber wobei sie schon eine kräftige
Statur hat, ne? Ja, sie ist kräftig und das ist ja auch so einer, das ist ja so gepackaged, ne? Mhm. Also das kannst du auch mit Großen machen. Und passt der Kodakai ist ja auch groß.
Passt schon geil zu ihr, ich mag das. Und dann würde ich vielleicht noch einmal kurz über Judgment Day sprechen wollen. Also wir hatten bei Backlash das Post-Match-Dingsy, wo dann Finn Balor und JD McDonagh noch Jey Uso zusammenkloppen wollten und Damien Priest war so, nein, he's finished.
Ja.
So. Und sie zurückhält.
Mhm.
Nur um sich dann bei Raw dafür zu entschuldigen, letztendlich, dass er irgendwie nicht so richtig bei der Sache war. Keine Ahnung. uns bewusst halt nochmal gesagt hat, I appreciate you zu JD, was bemerkenswert ist, weil er JD immer abgelehnt hat. Ja. So. Zu Finn sagt, du bist mein Brother, und zu Dom gar nichts sagt, witzigerweise in dem Moment. Ja. Und Dom sich selbst in den Group Hug schleichen muss.
Ja, ja. Das war kein Zufall?
Nein, sicherlich nicht. Ja, was machst du aus diesem Damien Priest gerade? Du als Damien Priest-Konnoisseur.
Besten Strikes im Business mit. Ich fand das befremdlich. Also ich kann was Gutes reinlegen, ich kann was Schlechtes reinlegen, keine Ahnung. Da muss man gucken, was man mit macht. So. Aber das Schlechte ist irgendwie, ich habe eigentlich gemocht, dass da diese Spannung ist und dass dieser wilde Damien Priest halt Probleme mit seinen Jungs hat in der Gruppe, wo Mami Lauda weg ist, so gerade und sowas, dass da ein bisschen Zwist reinkommt und so, sowas mag ich eigentlich immer. So kleine Bürgerkriege bin ich mal Fan von. Morgen steht im Hamburger Abendblatt Podcast-Host, möchte Bürgerkrieg.
Ja, zum Glück dieser Talk nicht auf der OMR-Bühne gewesen. Ja.
Ist nicht Kim Kardashian da oder so?
Ja, ja.
Oh.
Der hat Dings gesagt, free everyone.
Ja, mach doch. Ja. Und auf der anderen Seite ist es eigentlich, könnte man sagen, okay, Damien Priest ist ein ziemlich kluger Dude, so, weil der hat sich vielleicht einfach die Sachen angeguckt und der hat gesehen, dass JD McDonagh ihm eigentlich das Match gerettet hat bei Backlash. So, ne? Und dass er das gerafft hat und sich deswegen entschuldigt. Das macht Damien Priest sehr menschlich, und zieht ihn halt eben weg von dieser reinen, ich bin jetzt irgendwie ein wilder Hund und ich mache mein eigenes Ding, und bringt ihn dann mal wieder runter auf so eine Ebene, wo er dann doch auch mal wieder ein bisschen rational ist, so. Weil er jetzt gerade eben oben auf ist. Er hat den Titel, die Jungs stehen da alle, so, Finn Balor hat noch ein geiles Match, kann König werden. Also, ich erwarte, dass das wieder switcht, dass das vielleicht nächste Woche wieder anders aussieht, dass wieder irgendwas passiert und Damien Priest wieder unstet wird. Und dann spielt man mit der Unstetigkeit dieses Mannes. Muss man gucken, weiß nicht. Aber Judgment Day wird von WWE sehr, sehr gefühlvoll behandelt seit Monaten. Deswegen habe ich da erstmal ein Grundvertrauen.
Das ist ganz schön eigentlich. Ich glaube auch, das Ziel davon ist es einfach, dass es sich awkward anfühlt und nicht so richtig, weil es halt gerade Heel-Stables und Heel-Fraktionen werden sonst immer mit so einer Stringenz durcherzählt. So, mit so einer Kalkuliertheit und so. Oder wenn sie durchdrehen, dann halt immer als pures Chaos. Und Judgment Day ist halt schon immer beides gewesen.
Ja.
So, sowohl geplant als auch chaotisch. Und jetzt fehlt halt ein beruhigendes Moment, nämlich Mami, die das sonst alles immer empathisch eingefangen hat.
Ja.
So, und der Typ ist halt Damien Priest nicht. So, der alte Hitzkopf. Und ich finde eigentlich die Beobachtung ganz geil zu sagen, vielleicht hat er sich Wiederholung angeguckt, weil ansonsten haben wir im Wrestling ja tatsächlich relativ häufig eher das Erzählmuster von, wir tun einfach mal so, als würden die alle nicht wissen, dass das auch im Fernsehen läuft und sich das selber angucken können.
Genau.
So ungefähr. Ja. Kann sein, dass das der Grund ist. Also ich finde es auch gut. Ich finde dieses chaotische Hin und Her und man weiß nicht, was passiert, das schafft, glaube ich, das, was es schaffen soll, nämlich Spannung. So.
Ja, ich hoffe es. Also genau, die Tatsache, dass wir jetzt drüber reden, irgendwie 4 Minuten, zeigt ja auch schon, dass irgendwie was drin ist. Mhm. Ja. Ich bin sehr wohlwollend, was Dinge angeht, die mich erstmal verwirren momentan, weil ich in den letzten Monaten oft dann entschädigt wurde. Und Dinge wurden gut. Gucken wir mal. Ja.
So, und jetzt letzte wichtige Frage noch. Welcher spanischsprachige Wrestler könnte als nächstes von Dominic Mysterio mitgebracht werden zu Judgment Day, um ihn dort mit einzuschleusen? Wir haben langsam alle durch. Nachdem es jetzt Kalito war, nachdem es vorher Andrade war, Santos Escobar war auch schon.
Wen gibt's denn noch? Haben wir bei NXT noch jemanden?
Weiß ich nicht genau.
Ist hier dein Lieblingswrestler? Ist der nicht?
Mein Lieblingswrestler?
Riley Osborne. Hat der nicht spanische Wurzeln?
Ja, ich finde Riley Osborne ist der spanischste Name, den ich kenne.
Ja. Ja. Also, Osborne, es gibt so einen Osborne Sherry, eine der bekanntesten Mainstream-Sherry-Marken.
Okay, ja. Cool.
Ja.
Ja, es gibt auch Ozzy.
DJ Ozzy.
Es gibt auch Ozzy. Wir sagen das mit so einer Selbstverständlichkeit. Es ist ein halbes Wunder, dass es den noch gibt.
Das stimmt. Das stimmt wirklich. Ja. Es kann wirklich eigentlich sein.
Es ist eigentlich 3 Wunder.
Dass Ric Flair und Ozzy Osbourne leben.
Ja.
Es ist nicht in Ordnung.
Ja,
ähnlich. Aber also ich freue mich für die, dass sie leben. So meine ich das nicht.
Ja, ja.
Aber es ist eigentlich nicht in Ordnung.
Ja. Ja.
Krass.
Ein Beweis für die Willkür der Dinge. Gut, also ja, zum Glück haben wir nicht Carlito bei Judgment Day. So.
Oh Gott. Ich hab nichts mehr.
Ich auch nicht.
Schluss machen hier.
Ja, Schluss machen.
Ja. Du hast kein Wasser getrunken. Du hast nur eine Spezi getrunken.
Ja, das stimmt.
Wir haben nicht thematisiert, dass du Spezi trinkst, haben es aber jetzt noch thematisiert.
Gut.
Ja.
King and Queen of the Ring. Würden uns noch ein paar Wochen begleiten.
Sollen wir schon mal Sieger und Siegerin tippen?
Gunther. Bei den Damen können wir noch nicht tippen, weil da stehen noch nicht alle Ansetzungen. Und da wissen wir noch nicht, was bei SmackDown, wer bei SmackDown antritt. Bei den Herren steht das.
Du gehst mit Gunther?
Ich gehe mit Gunther.
Der ist halt da drin, ne? Wer soll ihn besiegen? Ja, wer soll ihn wie besiegen?
Finale Ilja Gunther. Nee, kann nicht sein. Die treffen schon im Halbfinale aufeinander.
Hast du den Baum offen?
Ich habe den Baum offen. Willst du ihn sehen?
Ja, zeig mal einmal kurz. Ich habe nämlich noch eine... Oh Gott, Alter! So, Guni da. Ja, das geht nicht. Muss ja von da kommen. Styles. Was mit Styles und Orton? Die machen jetzt bei SmackDown noch. Boah. Baron Corbin, Alter, King of the Ring.
Ey, der hat den letzten vorletzten gewonnen, oder?
Ja, war er mal, ne?
Ja.
Lashley gegen Tama Tonga bei SmackDown, ja, auch krank.
Mhm.
Okay, was wäre denn mit LA Knight gegen Gunther im Finale, wäre auch lustig.
Das wäre tatsächlich ziemlich lustig.
Weil ich denke schon, dass man einen von SmackDown und einen von Raw im Finale haben wird.
Ich glaube, so
funktioniert das. Achso, das muss so sein.
Ja. Genau, so funktioniert das Bracket ja auch. Genau.
Ja, okay. Ja. Boah. Ja, es muss Gunther machen. Ich sehe niemanden, der Gunther hier besiegen kann. Sorry.
Oder sollte.
Oder sollte, geht nicht.
Ja.
Gunther, ganz klar. Oder Giovanni Vinci greift ins Finale ein und kostet Gunther den Sieg.
Krass. Und dann gewinnt LA Knight durch sowas? Nein, das kann ja nicht. Also dann müsstest du ja ein Heel-gegen-Heel-Finale haben, weil ein Face kann nicht durch sowas gewinnen.
Santos Escobar machst du nicht zum König?
Na.
Jetzt in dieser Phase?
Und du machst halt auch kein Heel-gegen-Heel-Match.
Tama Tonga wäre ein bisschen krank.
Ja.
Ja, nee, Vinci hat auch Angst. Vinci hat Angst.
Vinci hat Angst. Vinci ist vor allem auch auf einem anderen Brand. Der darf sich nicht einmischen.
dann ist die Theorie hinüber, ja.
Nee, genau. Der müsste sich ja selbst einen Flug nach Saudi-Arabien Dingsen klären.
Kriegt man, wenn man jetzt irgendwie König oder Königin wird, kriegt man irgendwie eine Titelchance oder ist es wirklich einfach nur sinnloser Shit?
Ich glaube, es ist einer der bedeutendsten Titel von WWE. Ungefähr so haben sie es gesagt jetzt in der Show. Ich glaube nicht, dass damit irgendwas anderes verbunden ist.
Okay. Ja, dann macht Gunther auch Sinn, dass man Gunther was mitgibt, so, ne? Ja. Der sich damit brüsten kann, das zu haben in so einer Selbstverständlichkeit und so. Das passt ist schon doch geil.
Ich finde, Gunther ist auch jemand, der kann das dann auch vor sich hertragen und vereinnahmen. Also King Booker hat es auf komödiantische Art gemacht, auch zuletzt dann Xavier Woods hat es auf komödiantische Art gemacht.
Ja.
Gunther ist jemand, der kann das wirklich auch mit dem, was er in Ring tut und diese Rückkehr zu seinem Vintage-Style, die passt da ganz gut zu. Der kann einfach sagen, ich bin der König im Ring. Wer will denn mir das Wasser reichen? Ich mach mit Moves, die ihr normal findet, beende ich das Ganze hier, weil ich halt einfach besser bin als ihr. Also das kann der wunderbar vor sich hertragen.
Das stimmt.
Es würde mir gut gefallen.
Auch so dieser Hofstaat dann mit Ludwig Kaiser und so und vielleicht noch irgendwer dann mal drin oder so, ja.
Ich sehe mich auch einfach dann bei Bash in Berlin lang lebe der König skandieren.
Oh, mach aus, Alter.
Scheiße. Gunther hat das letzte Wort. Ich verneige mich.
Ja, Schützenkönig Gunther.
Watschen, links, rechts, zack, vorbei.